リオチョコス。The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Dux Talk 126. Heute mit Flydi.
Jetzt wird's russisch.
Hallo, ich bin der Sven und der Chat hat mir gerade gesagt, dass ich dumm bin. Gut.
Und Felix.
Jo, hi.
Und sonst ist keiner da.
Und wir sind schon wieder albern.
Ja,
sowas können wir gar nicht.
Ja, dafür haben wir heute auch keine Themen.
Das ist doch gut. Wir haben total die Themen, bloß weil du keine Themen aufgeschrieben hast, heißt das nicht, dass wir keine Themen haben.
Na gut, also GitHub hat irgendwelche Bilder.
Ja, Felix.
Ja, Felix.
Felix,
GitHub, mit AI. Ja, GitHub ist ja dieser Dienst, wo man so Source-Code-Verwaltung und Dokumentenverwaltung machen kann. Und das wird dann alles getrackt und versioniert. Alles auf Git aufgebaut. Und die können jetzt visuelle Diffs von Bildern machen. Das sieht so aus, man hat halt Bild 1 und man macht eine ganz kleine Änderung. Zum Beispiel retuschiert man so ein paar Pickel weg oder sowas am Bild. Und dann kann man sich die nächste Version dazu angucken und man sieht dann halt auf GitHub den visuellen Diff dazu.
Finde ich total großartig.
Das ist super cool. Das ist, also ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert.
Ja, wir haben auch nicht so viele Bilder.
Nee, wir haben eigentlich gar keine Bilder.
Wie? Ihr macht doch so ein komisches...
Ja, aber
die sind nicht im Git versioniert.
Und die sind alle anders.
Ja, genau.
Und ich stelle es mir so vor, ich habe das tatsächlich auch schon mal benutzt, was ähnliches. Und zwar war das mit Image Magic. Kann man dann auch so einen Image Magic Diff machen. Und das sieht relativ ähnlich tatsächlich danach dazu aus. Wird wahrscheinlich im Hintergrund sowas Ähnliches benutzen. Wie eine Library, die halt...
Denke ich auch, ja.
...sowas ja. macht.
Also es kommen irgendwie immer mehr Features in GitHub rein.
Ja, ja, GitHub ist einfach super cool, dass sie nicht aufhören, einfach wenn es jetzt gut ist.
Ja.
Dass also, es einfach besser wird.
Ja, da merkt man halt auch, dass die damit tatsächlich Geld verdienen und dass die dann halt... Also die stellen ja im laufenden Band neue Entwickler ein, das sieht man ja. Oder die schreiben da jedes Mal einen Blogpost und irgendwie... Ich glaube, die haben dieses Jahr allein schon über 10 neue Entwickler eingestellt.
Ja, das
also
ist,
da merkt
das,
man halt
das,
auch, da tut sich ganz schön was.
Das ist wie bei Facebook, die einfach immer wieder neue Server ins Rack stellen.
Ja, die können sich halt Leute leisten, die nur angestellt werden, um neue Server ins Rack zu stellen. Ja,
finde ich voll gut.
Auf jeden Fall.
Aber soweit sind sie bei GitHub gerade noch nicht.
Kommt noch. Die Frage ist, ob das erstrebenswert ist.
Je nachdem.
Wie verdienen die denn Geld?
Mit Pro-Accounts.
Die haben Pro-Accounts, genau.
Und sie haben Appliances, die sie dann in Firmennetzwerke stellen, wenn Firmen das nicht extern hosten wollen. Also so komplette Rechner, wo dann schon die komplette Infrastruktur draufläuft, die sie dann halt so da reinstellen und dafür Geld verlangen. Und die bieten auch so Training und Schulung und so Geschichten in Sachen Git an.
Mhm. Okay.
Jo. Genau. So viel geht, glaube ich, über dieses Premium-Modell, weil du kannst Git benutzen, wenn du deine Software frei ins Netz stellen willst. Aber sobald du die Möglichkeit haben willst, das sozusagen privat zu machen, das dein Account und deine Repositories, dann bezahlst du dafür Geld.
Genau, und du hast halt in deinem normalen kostenlosen Modell halt auch, glaube ich, nur 200 oder 300 Megabyte Speicher.
Ja, aber ich weiß nicht, wie die das rechnen. Ich habe ja tatsächlich auch ein Projekt, wo ich relativ viele Bilder sammle und so Kram zusammensammle und da bin ich jetzt auf 2 Megabyte, aber das sind garantiert mehr als 2 Megabyte Bilder, egal was.
Ja, am Git ist aber alles komprimiert.
Ja, trotzdem nicht so weit.
Okay, also. Ja gut. Dann rechnen sie es vielleicht irgendwie anders, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es für uns momentan.
Ja.
Super. Und also man kann auch private Repositories anlegen, wenn man sich einen Dings holt, einen Studentenaccount. Also da kriegt man irgendwie auch die Möglichkeit, für Studentenprojekt kostenlos private Repositories zu haben.
Okay, und da muss man einen Nachweis einreichen?
Also da muss man sich mit seiner E-Mail-Adresse der Hochschule auf github.com/edu, also EDU, glaube ich, anmelden. Habe ich noch nicht gemacht.
Okay. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, das Projekt selber ist 41 Megabyte, nur das Repository, also nicht das ausgecheckte Zeug. Und ich gucke mal, wie viel ich jetzt gerade bin. Wo steht denn das gerade? Account Settings vielleicht? Ich hall ein bisschen, fällt mir auf. Also ich bin jetzt auf 0,0 von 300 Megabyte.
Ja.
Ja.
Ja. Also wir haben noch Platz frei.
Wir haben noch Platz frei. Der Balken ist ein bisschen.
Der Balken ist immer noch grün.
Ja, der Balken ist immer noch grün und ganz am Anfang. Mhm. Also, okay. die rechnen anders.
Die komprimieren da auf jeden Fall und rechnen noch.
Ja, ja, aber wie gesagt,
geht 200 Megabyte Platz.
Ist 300.
Ja 300 sogar. Ist ja auch erstmal.
300, aber irgendwie komprimiert.
Oder dann so einen Pro-Account holen. Okay, genau. Und jetzt halt mit Bildern.
Genau.
Diffs, Bilder, ja. Visuelle ja. Diffs.
Visuelle Diffs.
Es ist auch irgendwie komisch. Wer kommt denn auf solche Ideen? Na gut.
Ja, die haben geguckt, was gibt es so? Was kann man denn? Also Diffs ist eh immer so eine Sache, die man als erstes, wenn man sich ein bisschen mit Git beschäftigt, dann ist so das erste so, ja, ich habe das jetzt für meinen ganzen Source-Code, das funktioniert alles Diffs voll gut, jetzt will ich das aber auch in der Arbeit benutzen.
Ja.
Für irgendwelche Word-Dokumente. Dann fängt es halt an, wie macht man jetzt am besten Diffs?
Ja.
Das Erste, was dann, oder was man dann so versucht, ist so Anti-Word und irgendwie den Kram aus den Sachen rausziehen. Und dann merkt man halt relativ schnell, dass es nicht trivial ist. Also bei Word-Dokumenten so geht es. Da gibt es relativ gute Parser oder wie auch immer man es nennen möchte, die da relativ guten Plaintext draus machen, damit man den halt vergleichen kann. Aber sobald es irgendwie Excel-Tabellen gibt oder PowerPoint-Präsentation ist halt quasi unmöglich, da ein anständiges Diff hinzubekommen. Das ist so meine Erfahrung. Da gibt es bestimmt Sachen, die machen so GUI und so Kram, aber das ist halt nichts, was man normalerweise auf der Kommandozeile benutzen will. Das ist meine Erfahrung mit Git.
Okay, naja gut, Tabellen, Diffs, naja gut, also gerade Excel-Tabellen oder sowas geht ja gar nicht, wenn da müsste man ja...
Ja doch, doch, das geht schon. Zum Beispiel kannst du so machen, du machst das in... separated mit Komma.
Ach so, ja.
CVS. Komma separated.
Komma separated.
CSV.
Fall. Ja, CSV.
Und das funktioniert, aber das sieht halt, man kann da nicht so einfach da was raussehen, weil man sieht halt bloß, dass die Line sich verändert hat, aber eigentlich will man ja mehr sehen. Okay. Ich will mal ja, welche Spalte sich verändert hat.
Wobei, das wird bei GitHub mittlerweile auch gehighlightet, wenn man dann irgendwie mal Leerzeichen löscht oder so.
Ich habe das nicht ausprobiert, also. Aber das kann...
Also CSV weiß ich jetzt nicht, aber allgemein, wenn man irgendwie Leerzeichen ändert und so, das wird dann auch nochmal extra hervorgehoben.
Mhm. Ja. Okay, dann mal vorbeigucken, wenn man mit Git arbeiten möchte, GitHub oder sich halt auch selber sein Git aufsetzen oder so, wenn man
klar, kann man
das
auch
nicht möchte. Bleiben wir bei so Webthemen, HTML5, Boilerplate.
Ja.
What's,
also ihr kennt, was ihr habt Boilerplate? Ja vielleicht schon mal von diesem ominösen HTML5 gehört.
Ja, davon haben wir schon gehört, aber was ist ein Boilerplate?
Boilerplate ist...
Das klingt wie Boiler. Ist das jetzt HTML5 oder das HTML?
Boiler ist
HTML5
doch so ein,
Boilerplate.
So ein Boiler ist doch so ein Ding, wo man Wasser durchjagt, oder? Und das erhitzt sich dann und...
Ich muss jetzt gerade mal gucken, was die direkte... ein Kesselblech, eine Vorlage. Vorlage ist
ein
gut.
Ein Kesselblech finde ich voll gut.
Aber Kesselblech,
ich,
ja, dann ist
es tatsächlich... Das HTML5 Kesselblech.
Dann hat es tatsächlich was mit diesem Boiler zu tun.
Nee, Boilerplate wird halt als Textbaustein oder Vorlage oder so, aber es gibt halt auch eine Übersetzung, die heißt Kesselplatte oder Kesselblech. Ja. Um was geht dabei? Im Endeffekt hat man ja oft das Problem, ich möchte jetzt eine Webseite machen, die ist topmodern und macht HTML5 und so Geschichten. Aber man möchte ja vielleicht auch noch irgendwie so eine gewisse Funktionalität für ältere Browser bereitstellen und oder möchte gewisse Funktionalitäten nachladen oder man möchte einfach ein Beispiel haben, wie man das alles richtig kombiniert. So, an welcher Stelle lade ich jetzt mein CSS, an welcher Stelle lade ich mein HTML, wie binde ich Schriften ein, was für JavaScript-Bibliotheken will ich standardmäßig einbinden und so Geschichten. Und ja, da gab es jetzt vor einer Weile mal vom... Unter anderem, wie heißt er denn, der, einer, der bei Google arbeitet, Paul Irish und noch einer, dessen Namen ich jetzt total vergessen habe, die haben da schon vor ein paar Monaten angefangen, dieses HTML5 Boilerplate Projekt zu pflegen und da halt im Endeffekt so eine Vorlage zu bieten, die man sich einfach kopieren kann und dann damit weiterarbeiten kann. Und die macht dann im Endeffekt auch schon so Geschichten wie die Modernizer JavaScript-API mit einzubinden, mit der man dann so Feature-Erkennung machen kann. Also ich kann zum Beispiel jetzt rausfinden über dieses JavaScript,
was der Browser eigentlich alles kann.
Ja, ob der Browser jetzt zum Beispiel Video abspielen kann und wenn ja, welche Codecs er unterstützt und dann dementsprechend halt die Codecs ausliefern und so Geschichten. Dann haben sie auch noch so CSS-Hacks und so weiter drin, dass man noch alte IE-Versionen unterstützt, die hat kein HTML5 können. Und man hat im Endeffekt auch noch so Geschichten drin wie lad mal jetzt eine JSON-Library nach, wenn der Browser kein JSON rendern kann, parsen kann oder so. Und davon, also da ist jetzt vor kurzem die Version 1.0 erschienen und so ein paar Tage später, ich glaube, das war sogar heute oder gestern, gab es schon eine mobile Version davon. Und macht ja irgendwie auch Sinn, weil so auf so mobilen Geräten, die sind ja meistens relativ modern, was die Browser angeht, also irgendwie so Android, iPhone, was auch immer, irgendwelche Nokia-Geräte vielleicht auch. Weiß ich nicht. Also ja, die werden wahrscheinlich auch WebKit einsetzen, würde ich mal vermuten.
Ja, ja, oder Mobile, Opera Mobile.
Ja, oder irgendwie der mobile Firefox, zu dem wir vielleicht später noch kommen. Und die haben da halt im Endeffekt das Ganze noch ein bisschen weitergetrieben, haben dann noch so eine JavaScript-API mit reingehängt, die zum Beispiel Klicks schneller macht. Also im Normalfall ist das ja so bei so einem mobilen Browser, da klickt man auf einen Link und...
Du hast irgendwelche JavaScript-Pop-Ups, ich glaube Cross-Site-Scripting.
Es sagt 1480.
Oh, das ist bestimmt dein Passwort.
Nee, das ist die Breite von meinem Browser. Warum sagt er das?
Okay. Das kann wahrscheinlich. Aha, ich kann dir sagen, wie breit dein Browser ist. Yeah.
Genau. wo war ich? Mobil Boilerplate. Genau. Die machen auch so Geschichten wie zum Beispiel auf Plattformen, die es unterstützen, wie iOS, die URL-Leiste zu verstecken und dann an die Position zu scrollen, dass die nicht angezeigt wird, dass man mehr Platz für die eigentliche Anwendung hat. Und tun halt diese Klicks beschleunigen. Also die machen das so, dass normalerweise, wenn man auf den Link klickt, dann pollt der mobile Browser, um weniger Strom zu verbrauchen, immer so alle 300 Millisekunden, ob dein Link geklickt wurde. Und das führt ja natürlich dazu, dass da ein bisschen Verzögerung mit reinkommt. Und das will man ja im Normalfall nicht. Und warte mal, ich muss jetzt mal mein Mikrofon machen. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, okay. Und die machen das im Endeffekt so, dass dann halt diese Touch-APIs benutzen und rausfinden, auf welchen Link man da gerade getoucht hat und den dann manuell klicken über JavaScript wiederum, sodass man halt im Endeffekt so ein bisschen mehr Antwort, also niedrigere Antwortzeiten von der Applikation selber hat. Und dann werden halt auch noch Beispiele für so Favorite-Icons und so weiter mitgeliefert. Also das kann man sich mal angucken, das ist alles ziemlich cool und ich finde, wenn man dann mal so eine HTML5-Anwendung für mobile Geräte entwickelt oder allgemeine HTML5-Anwendung, dann kann man das als Ausgangsbasis benutzen. Mhm. Und ja.
Ja, und kommt ja jetzt eh gerade. So.
Ja, klar.
HTML5. Mhm. Und wenn man nicht gerade auf diese ganzen Apps, die ja dann immer nur auf einem System laufen, setzen will, dann ist eh HTML5 der Weg.
Ja, oder wenn man irgendwie Anwendungen anbieten will, die auch ohne Installation laufen sollen.
Ja.
Zum Beispiel.
Oder so.
Ja, also was ich gerade hier noch sehe, was sie auch unterstützen, sind so Geschichten wie Application Cache. Also man kann dann so eine Art Manifestdatei, also es ist eine Manifestdatei, hinterlegen. Da stehen dann auch drin, welche Dateien jetzt gespeichert werden sollen. Und die werden dann wiederum vom Browser, mit dem die aufgerufen werden, dauerhaft gespeichert und regelmäßig dann halt geprüft, ob das jetzt noch die gleiche Datei ist und ob man die neu laden muss. Aber die kann man dann so halt auch offline benutzen, die Applikation.
Jo. Ja, aber HTML5 ist ja gerade von Mozilla und sowas jetzt der Weg eigentlich ausgerufen, den man gehen sollte, um neue fancy, shiny Applikationen zu entwickeln. Und die dann halt den Leuten zur Verfügung stellen und halt gerade auf mobilen Devices, wie gesagt, man muss die halt nicht installieren.
Yep.
Und okay, man muss halt gucken, dass man irgendwie was baut, was auf vielen Geräten gut bedienbar ist, aber die Standards sind halt alle offen und da muss man nicht irgendwie sich an einen Hersteller binden.
Yep.
Und dann läuft es nur auf dieser einen Plattform und man muss es sich tausendmal portieren, sondern ja, einmal entwickeln und sollte dann überall laufen.
Ja.
Und wenn das mehrere Leute machen oder mehrere Firmen machen, dann werden sich die Smartphone-Hersteller da auch einigen müssen, dass die da alle gleich gut aussehen, weil sonst, ja.
Ja, also momentan ist es eigentlich so, dass diejenigen, die eigentlich da so ein bisschen die Vorreiterrolle haben, die benutzen dann meistens WebKit oder mobiles WebKit und haben da schon ziemlich guten Support für mit drin. Und ansonsten Opera und Firefox, die ziehen da halt auch nach, denke ich. Und ja, so ansonsten fallen mir eigentlich keine großen mobilen Browser mehr ein, die so irgendwie Verbreitung haben.
Ja gut, der IE wird ja jetzt noch kommen mit Windows Mobile.
Da warte ich mal, bis der richtig HTML5 kann. Also ich bin da tatsächlich mal gespannt.
Vor allem, ich weiß gar nicht, ist in Windows Phone 7 nicht so ein IE7 oder sowas drin?
Der da ist ja auch nicht der die Browser ist, soweit ich weiß, auf Basis von IE7 oder IE8, aber ja.
Ja, ich meine, der davor war auf IE5 Basis, von daher ist das ja schon ein Riesenfortschritt, wenn man das so sieht.
Ja.
Gut, wo wir gerade bei den mobilen Browsern waren, Firefox 4 ist für Android.
Stopp, ich hätte noch was.
What? Du hast noch was, okay.
Ich hätte noch was, weil wir haben jetzt gerade angefangen, über mobile
Markets
und Markets zu reden. Ja. Da bin ich vor kurzem über ein Projekt gestoßen, das nennt sich Open App MKT.
Was heißt das?
Open App Market.
Ah.
Ja.
Noch ein Market.
Ja, noch ein Market, aber ein spezieller, und zwar bietet der nur Web-Applikationen an. Und den gibt's für...
Also, es ist ein Bookmarklet.
Nee, der, ich weiß gar nicht, was der genau ist. ist interessant.
Entweder ist es nur eine Linksammlung, so nach dem Motto, geh mal rein und klick mal an und
ich glaube, der legt dir dann einfach Icons auf deinem Homescreen an, aber du kannst die da drüber halt beziehen und bewerten und angucken, was es so gibt und browsen. Und
also,
den kann man sich auf iPhone, Android und iPad installieren und da gibt es halt so Webanwendungen, die man dann halt so...
Oh, Facebook, was für eine Überraschung.
So ähnlich wie der Chrome Web Store. Mhm. Also damit ist das so vergleichbar. Die bieten halt Web-Applikationen für mobile Geräte an und... Ich glaube, man kann sogar Sachen verkaufen. Also die machen dann halt auch noch die Geschichten mit...
Ja, aber wie verkaufe ich Web-Applikationen darüber?
Premium-Accounts? Ja, indem die dann praktisch die Authentifizierung für dich übernehmen, ob du da jetzt berechtigt bist, diese Applikation zu starten und die eben halt auch die Bezahlung übernehmen.
Mhm. Okay. Ja. Und für welche Systeme geht es?
iOS und Android.
Ah, okay. Also WebOS noch nicht.
Nee.
Weil das wäre ja auch noch so ein Kandidat, sagen wir mal so, der da sich vielleicht ausbreiten könnte. Diese Markets oder App Stores, die nehmen ja gerade extrem zu. Amazon wird sogar verklagt wegen dem Namen, habe ich gehört.
Ein bisschen verklagt, also wie immer.
Amazon kann sich das leisten.
Ach, die können.
Egal. Aber dieser Google Chrome Web Store, wie heißt der Web Store?
Web Store.
Das ist cool, da gibt es auch schon einige Sachen. Zum Beispiel, wir hatten ja mal, ich glaube, letztes Jahr oder so über Jolly Cloud geredet. Mhm. Dieses Betriebssystem, was man sich auf sein Netbook installieren kann, was dafür optimiert ist, die Daten im Netz zu speichern oder halt nur ein paar lokale Applikationen zu haben und viele, viele Web-Apps zu benutzen. Und da gibt es jetzt auch für den Chrome Web Store Jolly Cloud. Das kann man, wenn man sich da einloggt, ist es quasi so, als würde man sich auf seinem Netbook einloggen oder seinen Rechner einloggen und kann dann auch die Applikation starten und hat dann auch seine Daten da drauf. Das finde ich cool irgendwie. Also sie haben dieses OS, haben sie umbenannt, ein Jolly OS, und Jolly Cloud ist jetzt quasi das, was in diesen ganzen Webstores landen soll. Also es gibt es jetzt zurzeit nur für diesen Google, aber es soll auch noch für Firefox und sowas kommen.
Ja. Also ich weiß nicht, wir waren da auf dem Google Developer Day, haben wir da auch was zu dem Webstore erzählt damals?
Weiß ich nicht mehr.
Ja.
Ich glaube nicht.
Also wir waren da auch so in einer Session, wo das Ganze vorgestellt wurde, und im Endeffekt machen die dann halt auch so, die übernehmen die Vermarktung für dich, die übernehmen dann so dieses Offline-Caching für dich, die übernehmen das Bekanntmachen für dich und halt, wenn du das verkaufen willst, auch die Bezahlung und die ganzen Sachen.
Genau. Okay, aber natürlich gegen kleinen Obolus.
Ja, yeah, genau. Cloud, klar.
Genau, also, und das läuft halt alles dann nur im Browser. Also ich meine, das ist ja dann so ähnlich wie dieses Open Dingsbums MKT, was du gerade vorgestellt hast.
Ja.
Bloß, dass es dann halt nicht für, oder?
Die Idee ist auch, dass du das mobil hast, klar.
Also egal wie, ob egal,
ja, genau,
ob das läuft in meinem Browser, egal ob das jetzt ein Rechner ist oder ob
Google
das
ist ja eh da dabei. Oder ja, es hat ja den Anspruch, dass das alles vereint wird. Also dass egal wo du bist, du hast immer die gleichen Daten. Es ist halt von der Cloud gesynkt, dass du immer das hast, was du auch zum Beispiel auf deinem Laptop gerade bearbeitet hast, kannst du dann halt mitnehmen und weitermachen.
Genau.
Und ist ja der gleiche Ansatz auch bei Apple und überall.
Und im Endeffekt ist halt bei Google dann so, dass die Applikationen, so wie sie jetzt irgendwie bei iOS an deiner Apple-ID dranhängen, hängen die da halt bei Google an deinem Google-Account dran.
Ja, ja. Ja, wie gesagt, auch bei diesem Jolly OS oder Jolly Cloud ist das da, wird es dann wahrscheinlich auch so sein. Mhm. Also, dass auch dass das auf Android und iOS und sowas laufen soll und dass du halt dann deine Applikation, die du da halt einmal installiert hast, egal was das dann ist, dass das überläuft und wahrscheinlich, wenn die sich dann auch irgendwie ein Modell überlegen, womit sie dann Geld machen können. Weiß ich nicht, dass da irgendwelche Pro-Accounts gibt oder so. Bis jetzt habe ich da noch nichts gesehen. Ja. Also, zurzeit ist das alles kostenlos, aber wer weiß. Ich finde es ganz praktisch, also ich habe das mit meinem Vater installiert, dieses Jolly Cloud oder jetzt Jolly OS und einfach für E-Mail mal schnell und so ein paar und Skype und zwei, drei Web-Apps, die man halt so benutzt, ist es echt gut, also es funktioniert.
Ja, also ich habe
es und es kam schneller zurecht mit dem ganzen System und den ganzen Treibern als dieses Windows XP, was da noch drauf gefummelt war.
Ja. Windows XP ist auch schon jetzt 10 Jahre alt.
Das ist auch schon 10 Jahre
mehr
alt.
Mehr als 10 Jahre, oder?
Ja, 2001.
2001. Ja. Ewig alt.
In es ist auf jeden Fall schon
ziemlich alt. Legacy-Software.
Ja. Das ist so, warte mal, was müsste ich mir da für Linux installieren? 2-2er-Kernel oder so? Am
besten 2-4, da bist du schon gut dabei.
Dann. Nee, 2-4 ist...
Nee. Yeah, ich glaube, da war noch 2-2 aktuell.
Ja, würde ich auch sagen.
Jetzt frage ich das Internet.
Ja, frag das Internet, was die SUSE zu der Zeit war. Ich glaube, 6-3 oder 6-4 oder so.
Gucken, was hier das Ding sagt. Oh, Kernel Panic.
Kernel Panic?
Ja, die Wikipedia-Seite zum Linux-Kernel. Kernel Panic ist 1. Ah, da Zeittafel haben wir es ja. Okay, 2001 war, 4. Januar 2001 ist die 2.4 rausgekommen.
Tatsächlich, okay.
Na gut, wir haben halt ewig lang schon 2.6, ne? 2.6 ist seit
2003. Hier steht 2.6.0, 18. Dezember 2003.
Echt krass, haben sie da schon damals das dann Entwicklungsmittel umgestellt? Krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht, aber
und es ist. Und für die 2.6 haben sie eine eigene Tabelle gemacht.
Ja, weil da kam halt auch viel.
Genau, Entwicklungszeitraum steht sogar. Also ich kann ja den Wikipedia-Artikel tatsächlich empfehlen, den deutschen, zum Linux-Kernel. Der ist ja echt
gut. Dann verlinken wir den doch.
Ja.
Dann genau.
Also den kann ich ja mal echt empfehlen.
Verlinkt den doch gleich.
Das ist dann mein Pick.
SUSE wäre bei der Version 7.1, also am 24. Januar 2001 ist
das war dann so Slackware-basiert, oder?
Naja, es war ganz am Anfang mal Slackware.
Ja, ja, aber ich meine zu der Zeit.
Nee, zu der Zeit nicht mehr.
Okay.
Nee.
Okay.
Also Slackware-Basis war nur die erste Version damals.
Na dann.
Irgendwann sind sie ja dann selber eigenständig geworden quasi. Ne, 7. Das erste, was ich benutzt habe, war 6.0, aber ich habe jetzt mittlerweile auch eine 5.3 zu Hause. Könnte ich auch mal installieren. So, testweise. Oder eine 5.2 oder so. Gucken, ob das noch läuft. Das müsste heute alles total schnell sein. Die ganze Hardware wird zwar nicht unterstützt, aber das müsste rasant schnell sein, das Teil.
Klar. Die Hardware, die es unterstützt, ist super schnell.
Ja, es tut halt nichts und es funktioniert nicht mehr richtig, aber ja.
Ich glaube, ein Stein ist sogar noch schneller.
Ja.
Der kann
aber nichts
und ist dafür
wie gesagt, ihr kennt ja den Artikel, wie man auf einem, was ist die deutsche Übersetzung von Badger?
Badger.
Wie man auf einem toten Badger Linux installiert, die kennt ihr ja die Anleitung, oder?
Nee, aber die können wir verlinken.
Die können wir verlinken. Machen wir mal.
Bad Badger.
Du musst bloß draufschreiben, soll gleich reinschreiben, sonst vergessen das nämlich. Genau, und wo wir gerade beim Kernel waren, ist Merge-Window ist für 2.6.39 zu. Nur mal so. Also ihr könnt nichts Neues mehr reintun. Ist jetzt fest.
Okay.
Ich musste
so,
übrigens...
Hier. Ach so, ja, es ist ein DAX.
Das ist ein DAX.
Ja.
Ich musste übrigens wieder zurückgehen auf 2.6.37.
Nein.
Mein Netbook.
Ja. My God.
Ich weiß nicht, was da los ist, aber mit 2.6.38 auf meinem IPC hier stürzt das Ding einfach ab.
Oh, das ist
voll. Also sobald der Network Manager, also ich kann booten, alles, er fängt das KDE oder das LXDE oder was auch immer hoch anzufahren und sobald der Network Manager kommt, Crash. Total, Kernel Panic, weg.
Ja, das sind immer diese komischen Subsysteme, die man nicht unter Kontrolle hat.
Nee, das ist der Network Manager. Ich glaube,
ich weiß nicht.
Also ich meine damit den Network Manager.
Ja. Ja. Nee, also ich glaube, das ist ein Gerücht, dass das Teil jemals funktioniert hat.
Ja. Nee, also ehrlich, installiert euch Arch Linux und benutzt da NetCFG. Das ist 10-mal besser als dieser komische Network Manager und man kann es debuggen.
Ja, du kannst es nämlich selber, weil es bloß ein paar
Shell-Skripte sind. Es ist ein Shell-Skript oder ein paar Shell-Skripte, die kann man lesen und dann nicht.
Genau.
Okay, und der benutzt dann für WLAN
und der benutzt unter anderem den WPA-Action-Daemon, der benutzt den IFPlug-Daemon und du kannst dann halt so Pre-Post, Up-Down Skripte für deine Netzwerk-Interfaces angeben. Okay. Ähnlich wie bei Debian in der Network-Interfaces. Und du kannst dann halt sagen, okay, wenn jetzt hier dieses Net, also du kannst halt so Profile anlegen. Und ich hatte es dann immer so, wenn ich jetzt hier mein Notebook an der HDM aufgeklappt hat, dann hat er kurz gescannt. Gesehen,
HDM-WLAN
jetzt hier ist da. HDM-WLAN, hat es hochgefahren, hat sich eingeloggt und hat dann das VPN danach automatisch gestartet.
Ja, und das Scanning ist tatsächlich ziemlich gut. Also das ist nicht normal, einmal gescannt und das ist vorbei, sondern er versucht es halt immer wieder selbst. Mhm. Also das ist besonders cool an der Dings gewesen.
Auf dem Kongress,
weil ich hatte immer das Problem, dass ich ständig irgendwie disconnected war und dann musste ich halt tausendmal versuchen, bis es wieder funktioniert hat. Und mit dem Action-Demon probiert er einfach so lange, bis er wieder ein WLAN hat, wo er sich darauf verbinden kann. Selbst wenn halt einer sagt, er ist voll, dann probiert er den nächsten aus, auf der auf einer anderen Frequenz halt läuft und gleich heißt. Und bis er es halt geschafft hat. Das ist ziemlich cool.
Genau, der scannt dann halt immer durch und versucht sich dann alle Access Points einzuloggen.
Genau.
Okay. Ja. Wie heißt das Ding?
WPA Action Demon. Den haben wir irgendwann schon mal gepickt, glaube ich.
Ja, kann sein.
Also das ist auch, ich glaube, eine Eigenentwicklung von irgendwelchen Arch Linux Leuten, ja, aber der funktioniert tatsächlich gut.
Ja, der funktioniert tatsächlich auch nur auf Arch Linux.
Ja.
Okay, muss ich mir trotzdem nochmal angucken.
Das ist, glaube ich, standardmäßig. Das ist sogar ein Base dabei, glaube ich.
Mhm. Okay. Ja.
Also wenn du NetCFG installierst, dann kommt der mit.
Okay. Aber wie gesagt, also der ist mir dann abgestürzt mit irgendwelchen, mit einem Mac, also wie ist dieses Mac 802 irgendwas, 11. Subsystem.
Ja, das ist das generische WLAN-Subsystem.
Genau, und da hat er dann irgendeinen Fehler geschmissen und hat mir dann einfach irgendeinen Stacktrace da ausgegeben. Und dann habe ich gedacht,
Super. Stacktrace ist Kernel Panic.
Ja, war es ein Stacktrace oder ein Quadump?
Didim.
Egal.
Keine Ahnung, irgendwas.
Also im Quadump ist ja auch der Stack mit dabei.
Richtig, aber ein bisschen mehr noch.
Ja, der macht noch ein bisschen mehr Magie. Oder mehr Kram, was
er weiß ich nicht. So genau habe ich es mir nicht angeguckt.
Das war jedenfalls nicht gut.
Es war nicht gut. Und ich habe es, also wenn ich den Network Manager ausgeschaltet habe, ihnen gesagt habe, du darfst nicht booten, ging's. Also es lag definitiv an dem. Hm. Und ich hatte dann keine Lust, das zu debuggen und habe einfach gedacht, vorher ging's, also mal schnell in meine Caches reingeguckt, den alten Kernel installiert und gut ging.
Ging wieder. Ja, Felix liest sich gerade die Anleitung durch, wie man Linux auf dem toten DAX installiert.
Ja. Und die Grafiken dazu sind einfach super genial.
Ja, so ein Dachs, der auf dem Rücken liegt.
Nee, der einfach bloß gespiegelt ist.
Ja, genau.
Jedenfalls, ich habe auch Probleme mit meinem Linux mal wieder, jetzt wo wir schon dabei sind. Und zwar habe ich ein Problem, dass er manche USB-Devices nicht mehr erkennt, wenn ich sie einstecke, einfach so gar nicht. Und dann muss ich die ganzen Kernel-Module neu laden und tut's. Das ist aber uncool. Wollte ich auch mal sagen. Einfach ein bisschen jammern.
Ja.
Also bei mir geht alles. Keine Ahnung.
Klar. Aber du bist ja nicht Bleeding Edge, ist
ja
super.
Ja, und du kannst auch nicht jede Hardware anstecken, die geht dann halt nicht, weil dafür kein Treiber gibt.
Das ist tatsächlich voll das Problem. Meine Freundin hat sich ja auch
einen
Mac gekauft und dann hat sie halt noch einen Scanner gehabt und beim App Store haben sie gesagt, ja, das funktioniert, steckst du ein, der installiert die Treiber automatisch. Und und dann ist, dann kannst du den benutzen, aber fuck that, das ist einfach super verkackt. Du musst dir einfach Apple-Compliance-Hardware kaufen.
Das ist echt noch schlimmer als unter Linux.
Ich muss sagen, bei Linux habe ich mir das schon angewöhnt, dass ich mir da nur Hardware kaufe, bei der ich mir sicher bin, dass sie unterstützt wird. Und ich hatte bis jetzt keine Probleme.
Ja, aber es gibt halt wesentlich mehr Treiber, die Linux unterstützt wird, als die von Mac OS unterstützt wird.
Ja, die Sache ist halt auch, dass die Leute sich in den Stores erdreisten, zu sagen, dass alles funktioniert.
Ja, dann muss
ich das Gerät
gleich wieder zurückbringen.
Das ist einfach dreist. Also zu sagen, ja, unser Betriebssystem ist super genial und da funktioniert alles drauf, aber dann, wenn man genau mal hinguckt, dann ist es halt eben nicht so.
Ja.
Bei Linux bist du dir sicher, dass nicht alles funktionieren wird, ja.
Aber es funktioniert wenigstens mehr. Also ich hatte auch so eine TV-Karte, die halt unter Linux habe ich sie irgendwie zum Laufen gekriegt. macOS hat sie überhaupt nicht interessiert. Der hat okay, Audio konnte er darüber abspielen, aber das war's dann irgendwie. das was ich gar nicht brauche.
Ja.
Also das ist ja. Ja, klar, wenn man sich dran gewöhnt und nur halt irgendwie macOS-Hardware kauft, die dann da irgendwie funktioniert und man sich darüber nicht aufregt, mein Gott. Aber
ich muss ja auch tatsächlich sagen, für Apple gibt es jetzt immer mehr Treiber tatsächlich. Also
ja, gut,
das fällt auf tatsächlich. Das fällt wirklich auf, dass die Leute, dass die Hersteller sich da jetzt ein bisschen mehr Mühe geben. Und dadurch, dass es dann halt schon Unix ist, dann der Weg bis zum Linux auch nicht mehr so arg weit.
Das ist, ja, oder umgekehrt. Ich hatte halt keine Lust mehr auf Basteln und habe jetzt halt ein Unix,
nein, also es
was
ging,
tut.
Nee, es oder, ging gerade um die Hersteller. Es ging gerade um die Treiber.
Ach so, ja.
Wenn da schon Unix, also wenn jetzt schon für Mac portiert ist, der Treiber, dann ist der Weg bis zum Linux halt nicht mehr so weit.
Ja, obwohl es natürlich, wenn es keine freien Treiber sind, dann auch
ja, dann ist natürlich
den Weg nach Linux zu finden.
Ja, das stimmt.
Aber die Diskussion wollen wir jetzt nicht führen.
Haben wir aber gerade.
Haben wir.
Ja, wir haben
und sie hat sich zurückgehalten. Er muss sich so arg zurückhalten.
Total.
Ich sehe die Schweißperlen auf seiner Stirn, wie er sich zurückhalten muss.
Ja, um noch einen oben drauf zu setzen, ich meine, Apple ist dann halt auch so, die sagen dann halt irgendwann, alte Hardware interessiert uns nicht mehr und seht doch zu, was ihr machen wollt und dann kannst du halt nichts mehr damit anfangen mit dem
Schrott. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade.
Ah, ja.
Aber
ja,
das ist, gut. Dann ist es
halt egal. Firefox für Android und Maemo gibt's jetzt neu.
Das gibt's noch.
Was, Maemo?
Klar.
Maemo gibt es vielleicht nicht mehr, aber es gibt zumindest nicht Firefox.
Du kannst
Maemo
nicht mehr starten, Firefox.
Es gibt extrem viele Leute, die das N900 haben und da läuft Maemo drauf und Maemo drauf. Maemo. Und
Maemo.
Mit Ä.
Mit Ä.
Maemo.
Maemo. Ja, wir sind hier Deutsch, da kann man das schon mal Deutsch aussprechen.
Ja, mach ich doch. Maemo.
Nee, ich hätte Maemo ausgesprochen.
Ja.
Weil A ist ja Ä.
Mhm. Okay. Außerdem soll aufs N900 ja auch demnächst Mingo noch kommen. Zwar nicht ganz offiziell, aber zumindest gut lauffähig. Da wollten sie sich ja nur drum kümmern, obwohl sie jetzt
muss ich mich zurückhalten. Bitte lass uns dieses Thema jetzt nicht mehr aufmachen.
Ich habe gar nicht zugehört, aber ich finde schön, dass ihr euch streitet.
Er hat wieder mit Mingo angefangen.
Mingo!
Und ihr kennt ja meine Meinung dazu.
Ach.
Aber
Nokia ist einfach blöd. Aber Nokia macht noch weiter mit Cute, haben sie gesagt.
Irgendwie. Oh, das ist so cute.
So cute. Android und Maemo, Firefox 4.
Ja, genau. Fennec. Genau. Der heißt jetzt nicht mehr Fennec, sondern der heißt Firefox 4 for Android. Also in dem Artikel jetzt zumindest.
Und wie heißt er dann für Maemo? Maemo?
Wahrscheinlich für for
Maemo. Maemo.
Aber dann auch zweimal die 4?
Firefox,
das ist ja schon ein bisschen fail.
Das ist ja schon
ein bisschen. Ja, das ist einmal eine 4 und einmal ein FOR.
Ach so, und
das
haben sie verkackt.
Die könnten
das
auch
hätte
einfach
man cool machen
4 Quadrat schreiben oder so.
Nee. Ja, so. Der macht das ziemlich gut, wie ich finde. Also, die haben da mal so ein Werbevideo, ich habe mir das vorhin mal angeguckt. Und das ist schon ziemlich schick. Also, die zeigen halt so ein Mädel, was da irgendwie für ihre Freundin Cupcakes kaufen will. Tolles Beispiel. Und das Schicke an dem Ganzen ist halt, die benutzt irgendwie erst einen normalen Rechner, wo irgendwie ein Firefox 4 normal draufläuft und nimmt dann irgendwie ihr Telefon mit und ruft dann irgendwie in einem Menü auf Tabs auf anderen Rechnern und da sieht man mal, die haben jetzt dieses Sync richtig gut integriert. Und zwar kann man da sogar die Tabs, die man auf dem anderen Rechner offen hat, kann man da einfach dann, bekommt man mobil gesynkt und die kann man dann unterwegs aufrufen und kann dann irgendwie mal nachgucken, was man denn eigentlich tun wollte oder so. Oder was man gerade auf dem anderen Rechner offen hatte. Wenn man was nachgucken will, kann man das schnell aufrufen und das funktioniert.
Oh, okay.
Und die synken da im Endeffekt die Bookmarks, die synken da die Passwörter mit und die synken da auch die offenen Tabs.
Okay,
und das krass. Zwischen mehreren Rechnern und dem Mobilgerät. Also das finde ich schon mal cool.
Dann können wir ganz kurz da bleiben. Das haben sie jetzt Firefox Sync genannt, ne?
Ja.
Kann man das immer noch selber installieren auf einem eigenen Server?
Also hier steht, die integrieren Firefox Sync und dieses Firefox Sync, das gibt es auch als dedizierten eigenen Server, den man selber betreiben kann. Ich würde jetzt mal vermuten, dass man das auch auf ein Mobilgerät eintragen kann.
Ja.
Also statt den Dienst von Mozilla.
Es gibt natürlich, genau, es gibt einen von Mozilla, den bieten die auch natürlich kostenlos an, aber wenn man jetzt sagt, man möchte das Zeug nicht irgendwo auf irgendwelchen fremden Servern liegen haben, sondern selber installieren, kann man es auch selber machen. Und ist, also da, irgendwann haben wir uns das mal angeguckt, das war ziemlich schwierig irgendwie zu installieren. Ja. Und haben es dann irgendwie sein gelassen, aber vielleicht ist das ja jetzt einfacher geworden.
Ja, und ich würde dann halt auch sagen, wenn man das jetzt nicht unbedingt selber betreiben will, ist das auch okay, weil die Daten deinen Browser nicht unverschlüsselt verlassen. Also das wird praktisch im Browser verschlüsselt und dann an Mozilla gesynkt, aber die können da nicht auf die Daten drauf gucken.
Und verschlüsselt ist es dann mit dem Passwort, was du aber da angibst oder was?
Ich glaube, entweder das Passwort oder da wird beim Installieren vom Browser irgendwie ein Key-File generiert.
Na gut, aber ich muss eher,
ja, wahrscheinlich
jetzt auf den zweiten Browser eintragen oder auf den dritten.
Ja, man muss es ja. Ja, stimmt, dann ist es wahrscheinlich ein Passwort, würde ich sagen.
Okay. Oder vielleicht ist es auch ein Key, der halt mit verschiedenen Passphrasen einfach gelockt ist.
Ja, aber den Key müsstest du ja dann irgendwie trotzdem übertragen zwischen deinen anderen Geräten.
Ach so, ja, nee, doch.
Also könntest du mit dem Account-Passwort oder sowas machen.
Ja. Also würde ich jetzt vermuten, dass es so.
Also ich muss mir das auch mal angucken. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Also gerade, wenn man auch die Tabs und sowas synken kann. Ja. Weil das ist schon
Das ist schon also bequem.
Ich lebe ja auch in offenen Tabs.
Ich nicht. Ich hasse offene Tabs.
Ja, geh weg.
Warum sind offene Tabs gut?
Das sind meine Bookmarks halt.
Ja, genau. Und wenn dein Browser abstürzt oder irgendwie schlecht?
Was? Ich brauche keine Bookmarks, weil ich brauche das nur irgendwie 2 Monate lang und danach geht es ins digitale Vergessen.
Das heißt, deine normalen Tabs sind 2 Monate lang offen?
Ja,
und wenn dir deine Kiste dann verreckt, wie sie gerade es getan hat?
Ja, und? Dann bootet das Ding trotzdem mit deinen alten Tabs neu.
Ja, weißt du, was mir schon mal passiert ist? Ich habe mich hier in der Hochschule eingeloggt und ich habe den Fehler gemacht, meinen Browser neu zu starten. Und dann bekommt man auf allen seinen offenen Tabs diese Seite von wegen, du hast jetzt gerade versucht, das Internet zu benutzen, aber hast dich nicht ins VPN eingeloggt. Und dann sind deine ganzen Tabs weg.
Nein, alle Tabs.
Ja, richtig. Und bei so Situationen ist das dann extrem blöd, wenn man das dann doch irgendwo zwischenspeichert.
Aber dafür hat Dell so einen kleinen Schalter an der Seite, der das WLAN sofort ausschaltet. Das merkst du sofort und zack, ziehst den Schalter und dann ist gut.
Denkst du.
Ja,
so schnell bist du. Denkst du.
Aber wir können nochmal zurück zu dem Firefox-Sync kommen. Hier steht auch tatsächlich, was alles gesynkt wird. Also,
das hatten wir sogar letztes Mal schon angesprochen.
Glaube ich.
Nee.
Also wir haben schon mal über diesen
Fall also wir haben geredet, schon über Sync geredet, aber nicht konkret, was alles drin ist, oder?
Okay. Nee, dann
also hier steht deine Browser-History, die Bookmarks, die offenen Tabs, deine Daten von Formularfeldern, die man schon mal eingetippt hat und Passwörter.
Also funktioniert es auch so, ich habe jetzt 2 Firefox offen und dann mache ich einen Tab auf und dann geht es bei dem anderen auch auf?
Also in dem Fall ist das jetzt so, dass das ein Extra-Menü ist.
Ah.
Und man kann dann halt hier irgendwie Tabs auf anderen Devices auswählen und kann die sich dann da raussuchen.
Ah, okay.
Also, weil beim mobilen Browser wird es wahrscheinlich allein schon leistungsmäßig keinen Sinn machen, da irgendwie tausende von Tabs gleichzeitig
zu machen. Ja, wird auch super nerven einfach. Ja. Das ist ja meistens so, dass du es punktuell brauchst und nicht. Also.
Ja. Was die dann auch noch weiter integriert haben, sind Firefox Add-ons. Also ich denke, da wird es da früher oder später auch.
Die kann man dann auch synken, oder was?
Die werden auch die werden auch gesynkt.
Krass. Okay. Ja, der Chrome kann es ja auch.
Ja.
Okay, dann muss ich mich echt mal damit auseinandersetzen.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Add-ons, die so auf den Desktop-PC funktionieren, ob die dann auch alle auf dem mobilen funktionieren. Das müssen wir auch mal ausprobieren, aber ich würde sagen, so die wichtigsten, die werden dann wahrscheinlich früher oder später, wenn es da Unterschiede gibt, auch portiert. Dann haben die dann noch irgendwie, die nennen das jetzt, diese URL-Bar in Firefox, die nennen sie ja Awesome-Bar. Also so mit Autocompletion und man tippt irgendwas ein und man findet dann automatisch so Sachen aus seinen Bookmarks und aus seiner History und so Geschichten.
Am Anfang gab es ja super Rants dazu, zu der Awesome Bar, und dass sie super beschissen ist, aber irgendwie haben sich, glaube ich, die Leute daran gewöhnt.
Ja, also ich fand das auch immer auf dem Firefox ganz bequem so. Und auf dem Android nennen sie das jetzt Awesome Screen. Und bieten da im Endeffekt auch ähnliche Features an. Also man kann da halt ziemlich bequem Sachen durchsuchen und irgendwie seine History und Bookmarks durchsuchen und Suchmaschinen integrieren und dann irgendwie ein Wort eintippen und dann jetzt auswählen, mit welcher Suchmaschine oder mit was von einem anderen Dienst man das suchen will und so weiter. Also das sieht alles schon ziemlich schön aus. Die haben dann auch so noch so Lokalisierungsdienste und so Karten mit integriert. Also das, was man da in dem Video sieht, das sieht verdächtig nach Google Maps aus. Und im Endeffekt hat man halt auch noch die Möglichkeit, so Social-Dienste mit zu benutzen. Das heißt, man sieht jetzt irgendwie einen Link und dann kann man da draufklicken und dann sagen, okay, ich möchte ihn jetzt irgendwie über Twitter, Facebook, was auch immer, mit anderen teilen und dann funktioniert das und ist alles integriert. Ach so, und was ich jetzt überhaupt noch nie verstanden habe, was es auch gibt, sind Personas. Das
sind Skins für den
Browser. Ja, das sind die Skins und die habe ich schon beim Firefox, beim normalen Firefox nicht verstanden und die gibt es jetzt auch für den mobilen und dann hat man da halt irgendwie einen bunten Browser, der dann irgendwie das UI verdeckt. Und
du hast doch gar keinen Platz dafür, um da irgendwie viel bunt zu machen. Also da auf dem Video ist es so, du hast irgendwie ein ganz bisschen Leiste oben und unten oder nur oben und dann hast du aber gar keinen Platz mehr sonst.
Richtig.
Ja, okay. Personas.
Ja. Warum auch und immer. Also ich verstehe es nicht, warum man das haben will, aber man muss es ja nicht
benutzen. Nee, das Coole war auch in dem Video, wo das gerade angesprochen wurde, hat es aber gar nicht mitbekommen.
Ja, das erzählt sie dann so.
Ja, die erzählt es halt, aber so sehen tut man es tatsächlich nicht.
Richtig.
Den Skin.
Ja. Also ich würde sagen, da kommt extrem viel und die behaupten auch von sich, dass sie jetzt irgendwie bis zu 3-mal schneller sind als der normale Browser auf Android, was ja auch ein WebKit ist. Und also würde ich sagen, also hätte ich noch ein Android-Gerät, würde ich den definitiv mal ausprobieren.
Ja.
Ja. Ansonsten, Maemo haben wir hier wahrscheinlich auch nicht.
Nicht mehr, ja.
Aber ich kann. Aber sieht auf jeden Fall großartig aus.
Aber gerade bei Maemo, also da lohnt es sich auf jeden Fall, den anzugucken. Weil ich habe damals schon den mobilen Firefox dazu installiert gehabt. Also das, sollte man sich mal angucken.
Ja. Und ich denke, also Firefox ist ja auch mit der Version 4 so ziemlich vorangeschritten, was so HTML5 und SVG-Support und Canvas und WebGL und weiß der Geier was angeht. Und da kommt die ganzen Neuerungen kommen jetzt im Endeffekt dann halt auch auf die mobile Variante. Finde ich gut. So, was haben wir denn noch?
Gibt es dann noch den Vibrator auf dem Telefon?
Ich glaube, das ist mit Schmerzen verbunden.
Ja. Also, außer du hast so eine Tastatur unten dran. Ich glaube, das macht sogar Sinn.
Da brauchst du aber auch alle Special-Tasten und so. Escape und so weiter.
Vielleicht gibt es das ja besser dann.
Vielleicht. Wer weiß.
Also Escape brauchst du ja eigentlich nicht, weil ja jeder Keystroke... also ein Escape brauchst du nicht im Vibrator. Jeder Keystroke ist ganz normal, der geht direkt, fällt direkt auf das Benutzer, auf die Benutzereingabe.
Ja, aber wenn du im Command-Mode bist.
Ja, dann du schreibst Doppelpunkt.
Ja, und wie kommst du wieder raus?
Doppelpunkt O und dann sagt er Fehler und dann kannst du weiterschreiben.
Ach so, so machst du das.
Oder ich drück da einfach Escape und. Ja, klar, ich habe mir bloß was gerade überlegt, wo man gerade nicht Escape braucht. Oder einfach Doppelpunkt und Enter, das müsst ihr doch tun. Das probiere ich jetzt aus. Firefox. Ingo, okay. Was machst du denn da eigentlich? Lass doch einfach das Telefon in Ruhe.
Das große Telefon mit den vielen Kabeln dran. Mhm.
Okay, dann warst du so Firefox, oder?
Ja, und, also soweit schon.
Ja. Jedenfalls mal ausprobieren, wer ein Android hat oder einen Maemo.
Also tatsächlich funktioniert einfach Enter drücken danach.
Okay.
Na dann. Du musst nicht Escape drücken.
Na dann. Dann zu einem unserer Lieblingsfreunde neben Google und Linus Apple Torvalds. Haben wir ja auch noch Amazon.
Oh. Fast Linus Torvalds.
Nein, das war erotisch gemeint. Also Linus Torvalds ist
ja so. Das war erotisch gemeint? Das hast du nicht gerade gesagt, oder?
Ingo, hör auf. Ingo. Was? Du schneidest die Sendung nachher, nicht wir.
Nein, das war erotisch gemeint.
Okay, machen wir einfach weiter. So zum Thema. Also ich habe gehört, es gibt ja so diese Cloud.
Ja, Cloud Computing.
Cloud Computing, auch Cloud Computing genannt.
Je nachdem, ob man die Computer in der Cloud hackt oder nicht.
Richtig. Ja, ob die einem einer
Cloud. Ob man die kauft oder hackt.
Stimmt, wir sollten einfach Mate mehr holen
hier. Ja, genau, weiter. Gut.
Ja, und da war ja Amazon so in der letzten Zeit schon so ein bisschen Vorreiter und hat da mit seinem S3 oder EC2 schon so irgendwie Angebote gehabt, die viele Leute nutzen. Ja. Und S3 ist eigentlich auch ganz bequem. Man hat da irgendwie riesig viel Platz und das wird über die Welt verteilt und man kann das so als Programmierer nutzen, wenn man das haben will.
Du hast halt eine Garantie, dass deine Dings da ist, deine Sachen, die du halt anbieten willst.
Genau, und man kann das dann halt auch für viele Leute und wenn viele Leute zugreifen, dann skaliert das halt auch dementsprechend.
Ja.
War bis jetzt so für die Endkunden nicht wirklich was, was man so verwenden wollte. Und da haben die jetzt, ich glaube, das war heute oder gestern, haben die dieses Cloud Drive angekündigt, was im Endeffekt dieses S3 für End-User anbietet, sodass man
also die API tatsächlich verwendbar für End-User.
Genau, sodass man da über so ein Web-Interface kann man da Dateien hochladen und hat die dann von überall im Zugriff. Und die wollen das jetzt so positionieren als Cloud-Audio-Player.
So ein bisschen wie Dropbox mit einem Audio-Player
was ist der Unterschied?
Genau, also es gibt diesen Cloud-Player und man kann dann im Endeffekt
Weißt du, was gibt es da auch schon? Es gibt doch auch für auf einen Dropbox-Aufsatz oder so, der dann Musik abspielt.
Ja, du kannst zum Beispiel MP3 auf deinen Dropbox legen.
da ist halt so, dass bei Amazon kann man auch MP3s kaufen, also Musik.
Oder auch Hörspiele.
Wahrscheinlich. Also ich habe bis jetzt nur Musik gekauft.
Ich habe bisher nur Hörspiele gekauft, deswegen.
Gut, dann wissen wir beide, dass es funktioniert. Und man kann im Endeffekt die MP3s, die man da gekauft hat, kostenlos dann auch auf diesem Cloud Storage laden und von da aus über einen Webplayer oder über eine Android-Applikation kostenlos anhören und abspielen und hat es dann halt überall im Zugriff.
Was ist der Unterschied zu Dropbox?
Komme ich gleich dazu. Ich versuche jetzt gerade zu erklären, was es tut und dann können wir mal darüber reden, was es nicht tut.
Okay, wollte ich noch planen.
Also wenn man sich da so einen Account holt, dann kriegt man 5 GB kostenlos. Und wenn man sich irgendwie bis zum 31.12. dieses Jahr noch ein Album kauft, bekommt man 20 GB kostenlos.
Dieses Konzept verstehe ich auch nicht.
Da drauf oder einfach
nur? Nee, insgesamt. Man bekommt dann einfach 20 GB. Und ansonsten haben die, glaube ich, Preise. Man zahlt dann irgendwie pro Gigabyte Storage pro Jahr $1 oder so. Geht auch.
Das geht ja.
Das ist krass, dass das nichts mehr kostet, oder?
Guck doch mal an, was Festplatten kosten.
Festplatten sind so billig. 2 Cent pro Gigabyte.
Ja.
2 Cent. Das ist einfach super gut, ey.
Das Schlimme ist, man muss sich ständig neue Festplatten kaufen.
Ja, genau. Man kann sich das ein Paket dazu kaufen. Man zahlt 1 US-Dollar pro Gigabyte im Jahr. Und 20 Gigabyte würden da quasi dann halt $20 kosten.
Ja, der Preis von einem Musikstück.
Genau. Okay. Und in dem Fall ist halt einfach so, dass die das dann halt wahrscheinlich, um es ein bisschen bekannter zu machen, dann sagen sie, okay, kauf dir jetzt MP3s, dann bekommst du noch deine 20 Gigabyte für den Anfang kostenlos.
Mhm. Ja, macht ja Sinn.
Was ich ja interessant finde, ist, wo bleiben die anderen Features? Ich meine, man muss mal überlegen. Wir sind jetzt alle so ein bisschen Dropbox verwöhnt.
Ja.
Und wir sind da so gewohnt, wir haben irgendwie einen Ordner, da werfen wir Dateien rein, dann tauchen die auf allen anderen Devices, die da dranhängen, auf.
Ja.
Das hat man da nicht. Also da ist tatsächlich so, man muss dann die Dateien, die man da speichern will, alle von Hand hochladen.
Das ist ja mal cool.
Und das macht dann irgendwie, ich weiß nicht, also man bekommt extrem viel Speicherplatz oder relativ viel Speicherplatz für einen günstigen Preis, aber irgendwie fehlt da noch so ein bisschen was. Was ich zur Zeit auch extrem bequem finde, ist halt bei Dropbox dann so die Funktionalität, mit anderen Leuten Dateien austauschen zu können.
Also was ja cool wäre, was ich mir auch gut vorstellen kann, per FTP-Zugriff und dann einfach FTP-FS, also per Fuse
in das Dateisystem.
Ja, aber das ist halt auch nicht für jeden machbar. Also gut, aber als
Zusatzfunktion wäre das ja
ganz gut. Ja, genau, als Zusatzfunktion. Also ich
meine, allein WebDAV würde ja schon gehen.
Weil, also als Fuse-Filesystem eingebettet, so FTP oder WebDAV, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann verhält es sich ja auch relativ ähnlich zu Dropbox.
Ja, aber relativ ähnlich. Man hat die Daten halt nicht automatisch im Sync und es wird nicht automatisch auf alle Rechner übertragen und so.
Ich glaube, das Fuse-Modul macht das, oder?
Das kommt auf das Modul an, aber.
Naja, gut, ich meine, wenn du WebDAV hast, wenn du irgendwas auf WebDAV hochlädst und es überall gemountet hast, dann siehst du es natürlich auch irgendwie
schon,
überall, aber das ist halt schon nochmal was völlig anderes.
Ja.
Ich, ich wüsste nicht, warum es so viel anders ist.
Ja, zum Beispiel, weil es halt auch nicht, wenn man jetzt größere Dateien hat und man ändert nur kleine Stücke, dann würden die dann halt im Endeffekt...
Na, und die liegen nicht lokal bei dir.
Ja, richtig,
die liegen halt immer noch im Netz. Ja, okay, das stimmt
tatsächlich. Und so
ja.
Dieses, wenn du mal kein Internet hast, dieses offline verfügbar machen, ist halt auch nicht so trivial unbedingt. Und dieses wieder zusammenführen, wenn man dann offline mehrere Sachen ändert
aber,
und
so. Ja, das funktioniert aber tatsächlich nicht so toll.
Ja. Aber das, was OwnCloud macht, ist ja auch eigentlich nur WebDAV und ja. Da liegen die Sachen dann lokal.
Aber also ich finde
du ja könntest sowas mit OwnCloud machen, ja. Wenn du
also ich finde das Mergen von Dropbox eher suboptimal. Die kriegen das nicht anständig hin. Ich habe da zum Beispiel eine To-Do-File und jedes Mal, wenn ich da was jetzt gerade auf meinem Laptop geändert habe, dann gehe ich zu Hause und ändere da halt wieder was am Computer und dann sinken halt beide wieder. Dann geht es halt kaputt. Dann sagt er ja, hat hier eine Kopie, deine kaputte Kopie von dem anderen Teil, das nicht sinken konnte, weil zu spät. Das finde ich, ist verbesserungswürdig. Also,
ich habe da selten Probleme, dass da so eine Konfliktkopie rumliegt.
Also. Ich habe das tatsächlich echt oft. Also, nee. Wirklich.
Ich hatte das schon, aber.
Also, nicht besonders oft. Ich hatte es auch, aber nicht oft. Hm. Genau. Also, klar, es passiert schon mal, dass man irgendwie nicht richtig synkt oder den Sync irgendwie vorher abbricht oder so und dann am anderen Gerät weiterarbeitet und da speichert.
Ja,
und
bei
dann,
mir ist halt viel auf dem Laptop und dann mache ich halt irgendwas, aber dann nenne ich meine To-Do-File oder halt irgendeine File, was problematisch ist, zum Beispiel meine Key-File. Wenn da habe ich jetzt 5 oder 6 Konfliktfiles noch rumzuliegen und das wird dann schon wieder ein übler Schmerz, wenn ich die alle zusammenfügen muss, aber es liegt halt daran, weil ich halt kein Internet hatte und dann auf beiden Seiten geändert habe. Das kann ich auch verstehen, aber ja. Textfiles, denke ich, sollten einfach gemerged werden.
Ja. Da müsste man halt so Git-Funktionalität mit einbauen können.
Das würde ich.
Das hatten wir vor einer Weile schon mal mit dem Sparkle-Share.
Ja.
Sparkle. ja, irgendwie Microsoft bietet da auch sowas an, was ich irgendwie an Hotmail, das heißt ja mittlerweile Windows Live irgendwas.
Live
das heißt,
Hotmail.
Die nennen das SkyDrive.
Ist einfach dein E-Mail-Account als
Dienst gemount. Wahrscheinlich. Also wenn man irgendwie viele Microsoft-Dienste nutzt, macht das vielleicht Sinn, aber mich würde das jetzt nicht so wirklich interessieren. Aber ich habe da noch einen Link in die Liste gepackt von lifehacker.com, wo mal so diese Cloud-Storage-Lösungen verglichen werden. Kann man sich auch mal angucken.
Okay, gut. Jo. Könnt ihr euch mal angucken. Cloud ist ja ganz, ganz hyper, hyper, toll.
Alles super. Ist Cloud. Und auch nichts ist Cloud.
Eigentlich ist, genau. Python. Frontend.
Python Frontend für
GCC.
Genau, ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nicht gelesen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen,
was steht. Das ist gut. Gut vorbereitet sind
wir heute hier. Ich weiß. Also, nee, ich hab's mir von Flydi so erklären lassen. Du hast... Warum? Der hat es jetzt aufgemacht, für mich
warum
jetzt groß
erklärt's?
Gemacht.
Oh. Gut, also ihr merkt, wir sind
vorbereitet heute. Ich stehe total auf Python und ich programmiere damit total gerne und deswegen ist auch die News für mich. Worum es da geht, ist es, Python ist ja eine dynamische Sprache und diese dynamische Sprache ist halt normalerweise ist interpretiert. Das heißt, du startest es, dein Skript und der geht halt nach und nacheinander durch halt die Schritte, die du halt sozusagen programmiert hast.
Oder im Falle von Python generiert der erst Bytecode und führt den dann aus. Aber genau.
Also so wie HTML-Zeugs.
Also so sowas.
HTML, JavaScript.
Oder JavaScript.
Ja, also HTML ist keine Programmiersprache.
Ja,
Aber
es ging jetzt nur um den interpretiert
Teil. Und was jetzt Python FI macht, ist diesen Python-Code zu nehmen und den gegen den GCC zu werfen und dann kommt zum Schluss eine optimierter Bytecode raus, der direkt auf deinem CPU ausgeführt werden kann.
Genau.
Das ist, also, so habe ich es verstanden.
Genau, also im Normalfall funktionieren diese Compiler-Infrastrukturen wie jetzt der GCC oder LLVM relativ ähnlich. Also die haben halt so ein mehrschichtiges Modell. Man hat ein Frontend, das liest dann im Endeffekt die Sprache ein und generiert das in so ein Mittelformat. Auf dem Mittelformat werden dann Optimierungen und irgendwelche eigentlich werden zum größten Teil Optimierungen drauf angewendet und im Backend wird dann Maschinencode generiert, der jetzt zum Beispiel dann auf einem Linux auf x86-64 ausgeführt werden kann oder so.
Genau, das ist halt immer das Besondere, dass man dann die speziellen Features von der Struktur, die halt darunter liegt, benutzt wird, zum Beispiel von x86-64
jetzt. Und was man bei so dynamisch typisierten Programmiersprachen wie Python sonst gerne hat, sind so Just-in-Time-Compiler. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie eine Funktion oder irgendwas aufruft, dann wird praktisch während oder kurz bevor die Funktion eigentlich aufgerufen wird, wird da Maschinencode rausgeneriert und der wird dann im Endeffekt aufgerufen. Und wenn es dann nochmal aufgerufen werden kann, kann man direkt den Maschinencode wieder aufrufen und es wird dann halt dadurch schneller, weil man es nicht jedes Mal neu interpretieren muss. Genau. Und was die jetzt hier machen, ist eine sogenannte Ahead-of-Time-Compilation, was im Endeffekt genau das Gegenteil von Just-in-Time-Compilation macht, nämlich da wird der komplette Programmcode schon vorher durchgearbeitet.
Das ist tatsächlich nicht das Gegenteil, ist der nächste Schritt. Also Gegenteil wäre es gewesen, wenn du es danach machst. Wenn du so schaust, was du gemacht hast und dann das halt auf
die Aber im Endeffekt machen die das halt, diese ganze Kompilierung schon, bevor das Programm eigentlich ausgeführt wird.
Genau, damit du dann nicht den Overhead zum Starten hast.
Genau.
Genau.
Ja, und GCC kennt man, bekannter C- und C++-Compiler oder mittlerweile
alles.
Können die ja alles Go. Mögliche.
Also der kann auch Go zum Beispiel, das war jetzt letztens.
Und es gibt auch ein GCC Java und ja.
Ja, und Python kommt dann garantiert
auch bald. Der Compiler.
Der ist eine Compiler-Compilation.
Ja, Collection. GNU Compiler-Collection. Collection. Ja. Also früher hieß es mal GNU C-Compiler und dann haben sie es nach Compiler-Collection umbenannt, soweit ich weiß.
Ja.
Ja, okay. Aber auf jeden Fall also eine schicke Sache.
Auch Python.
Was ich da mal gerne ausprobieren würde, wäre dann so Python schreiben und das mit dem Kompilieren und dann auf dem Arduino rauslassen. Das geht bestimmt irgendwie. Weil dann müssen wir immer C machen auf Arduino.
Voll der Plan. Ich habe erst letztens gesehen, für Arduino ein Native Interface für Python.
Ja, was ist, mir hier...
Also, dass er direkt auf Bytecode kompiliert irgendwie. Mhm.
Ja, in Sachen Arduino hat mir heute ein gemeinsamer Bekannter von uns, der TV, auch so einen Links geschickt, dass es jetzt mittlerweile auch so Compiler gibt, die... Common Lisp nach Arduino Bytecode, Arduino Maschinencode kompilieren.
Okay.
Auch schick.
Ja, also das Python habe ich auch letztens erst gelesen. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht ausprobiert, aber Arduino ist eh was Cooles, weil man dann halt den Bezug zur Realität wiederfinden kann.
Genau, man kann mit der Umwelt interagieren, weil man hat da so Pins dran und die kann man schalten und man kann da Sensoren dranhängen und so.
Genau. Voll gut. Ich verstehe nicht, warum das einfach nicht an Computern tut dann. Ja, man kann da nicht sowas.
Ja, man kann sicher da so ein USB-Dings ranhängen, aber das braucht dann halt auch wieder einen eigenen Controller.
Ja, genau, du brauchst dann wieder eigene Controller und Kram. Also da gibt's, das ist halt ein bisschen schade und deswegen muss man halt immer sich die Schmerzen antun und das auf irgendwelchen Mikroprozessoren machen. Aber genau, das ist jetzt alles gar kein Problem mehr, weil wir jetzt direkt Python auf Arduino portieren können.
Quasi, vielleicht.
Quasi.
Man weiß es noch nicht so genau, ob es tatsächlich alles tut, aber...
Ich glaube, das passt nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Aber das ist halt so.
Genau. Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
Genau, GCC.
Okay, wir hatten letzte Woche auch schon kurz drüber über so einen Fork geredet von so einem...
Ich glaube schon die letzten beiden Wochen, oder? Sogar.
Egal, jedenfalls wird viel geforkt voneinander. Fork. Und,
Fork you.
Fork. Ein neues Projekt, was auch geforkt wird, damit es groß, besser, toller und so weiter wird, ist M-Player.
Yep.
Und ist auch schon wieder echt alt.
M-Player ist echt alt.
Ja. M-Player gibt es schon ewig.
Ich habe ja früher immer Xine benutzt. Xine Player.
Nicht ganz den XMS?
Nee.
Du meinst den XMMS?
XMMS.
Der war Musik.
Genau. Das ist halt einfach voll gut. Der Soundcode war einfach so gruselig, dass die irgendwann aufgehört haben damit.
Ja gut, der sah immer so ein bisschen aus wie Winamp, ne?
Aber das von 2000 ist der M-Player tatsächlich. Also ist nicht so alt. So alt wie, wie XP halt.
Ja, ein bisschen älter.
Ja, älter.
Ja,
aber den gibt's jetzt neu irgendwie. Hm. Also M-Player 2.
Jedenfalls in geforkt. Das heißt nicht, dass er gleich doppelt so gut geworden ist.
Ja, was ist denn da passiert?
Genau. Was ist denn da passiert?
Vladi.
Felix.
Was?
Da steht dein Name.
Mach wieder so ein Thema. Vielleicht möchtest du nicht was sagen. Ich lese mir in der Zeit durch.
Okay, also ich kann sagen, was da im Endeffekt... ich habe es mir tatsächlich durchgelesen. Und zwar wollen die jetzt den M-Player 2, so wie ich das jetzt interpretiere, nur als Abspiel-Software etablieren und weniger so dieses Allzweck-Tool bereitstellen, was sonst der normale M-Player kann. Also beim normalen M-Player, das ist ja auch noch der M-Encoder mit dabei, mit dem kann man dann toll Videos rekodieren und kann da irgendwie die runterskalieren und irgendwie die Audiospuren extrahieren. Und
genau, also das ist man so ein kleiner FFmpeg nochmal.
Genau, also oder man hat im Endeffekt
LibAV, ne?
Ja, man hat im Endeffekt dann noch so ein bisschen einfacheres Frontend für FFmpeg, womit man dann Videos konvertieren und rippen kann und irgendwie bearbeiten kann im Großen und Ganzen auf der Kommandozeile. Und also diesen M-Encoder, den wollen sie komplett rauslassen.
Genauso wie die GUI, die da mitkommt normalerweise.
Da gibt es eine GUI.
Ich glaube schon.
Zum M-Encoder oder was?
Zum M-Encoder
gibt es nicht. Nicht zum M-Encoder, zum M-Player.
Ja, es gab mal den GM-Player, ja, oder gibt es noch? Und
genau. Es gibt auch einen KM-Player.
Nee, aber, ja, aber der GM-Player kommt mit.
Genau.
Okay. Also der kommt mit der normalen Installation, wenn man sich das über so ein Paket installiert, normalerweise mit. Mhm. Und
dann, du musst es halt auch ohne GM-Player bauen, wenn du es ohne haben willst. Oder halt als abgespecktes Paket.
Genau, und die wollen sich im Endeffekt, die wollen dann halt so die Unterstützung von diesen VDPOW-APIs für, das ist ein bisschen ein komischer Name, das heißt irgendwas mit Video, Decoding, was auch immer. Und das bezeichnet im Endeffekt die Funktionalität, dass man so mit seiner Grafikkarte die Videos decoden kann und encoden kann. So dass es halt im Endeffekt nicht die CPU machen muss, sondern die Grafikkarte, die das eigentlich besser kann. Mhm. Und somit kann man dann halt auch große, hochauflösende Videos ruckelfrei abspielen und so weiter. Also es macht auf jeden Fall Sinn, die wollen dann halt im Endeffekt auch diese neue Multithreaded FFmpeg unterstützen, sodass man halt auch auf mehreren CPU-Cores das Ganze ausführen kann. Und die wollen halt die ganzen Encoding-Geschichten wollen sie halt rauslassen. Mhm. Und also, ja. Also als Allzweckgerät fand ich, Allzwecksoftware für Video fand ich den M-Player eigentlich schon immer ziemlich cool. Also gerade auch den M-Encoder habe ich gern genutzt.
Was ich oft gemacht habe, war halt einfach Dump Audio, weil das funktioniert hat.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das noch dabei ist oder irgendwie anders gelöst wird dann.
Und ja gut, die Geschichte mit GUI weglassen und so habe ich jetzt nicht so die Probleme mit, weil im Endeffekt ist das ja tatsächlich so, dass auch so der KM-Player und der SM-Player, der hieß tatsächlich so, der und auch, immer noch so, ne? Ja, und auch so den M-Player X, den es zum Beispiel unter Mac OS X gibt, die embedden im Endeffekt diesen M-Player und machen dann ihre eigene GUI außenrum. Also da sehe ich jetzt nicht so das große Problem drin.
Ja, also ich habe mal geschaut, bei Arch Linux kommt der tatsächlich ohne GM-Player ausgeliefert. Der.
Oh. Jo. Ja.
Genau, und also was Quintessenz ist eigentlich, die wollen das Ding, den neuen Scheiß reinmachen, also dieses ganze neue Threading und GPU-Unterstützung und den alten Scheiß rausschmeißen, was sie denken, was nicht mehr cool ist.
Genau.
Weil es dafür ja andere Programme gibt, die das gleiche machen.
Genau, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, was dieses VDPOW übersetzt heißt oder ausgesprochen heißt. Das ist Video Decode and Presentation API for Unix. Also im Endeffekt dieses, wir rendern jetzt auf Grafikkarten. Ja.
Das macht dann besonders Sinn auf den Ion-Teilen, oder? Von NVIDIA, darauf wird es hinausgehen.
Zum Beispiel. Oder auf anderen Rechnern, bei denen man vielleicht irgendwie ein bisschen die CPU für was anderes einsetzen will. Oder, ja.
Aber so. Besonders für die Kleinen, die halt einen relativ schwachen Kern haben, aber dafür unterstützt werden von der Grafikkarte.
Genau, normalerweise. Genau. Oder es würde zum Beispiel auch Sinn machen auf irgendwie vielleicht auch Mobilgeräten, wo man dann schon ein bisschen dickeren Grafikchip drin hat.
Aber der muss halt von NVIDIA sein, damit das von M-Player unterstützt wird.
Ja, ja. Aber die arbeiten ja auch gerade an Tablet-PCs oder sowas. Da kann man sich das auch vorstellen.
Mhm. Ja, doch.
Also als Videoplayer wahrscheinlich ganz cool. Ich denke halt mal, den M-Encoder wird man früher oder später dann doch noch irgendwie für andere Sachen brauchen.
Ja. Also mal schauen, aber wie dann der...
Die Projekte werden ja parallel weiterentwickelt.
Ja, genau, wie das originale M-Player-Projekt jetzt weitergeht, ob die dann auch den coolen Scheiß mit alles mit reinfügen oder ob sie halt alt bleiben wollen. Das ist ja mal die Frage.
Oder ob man den M-Encoder halt einfach weiterentwickelt und tatsächlich die ganze Energie sonst auf dieses M-Player 2-Projekt schmeißt. Gut.
Ja, das ist ja erstmal nur ein Fork. Also das haben ja erstmal ein paar Leute gesagt, die wollen irgendwie das alles jetzt besser machen. Und das alte geht ja trotzdem weiter. Das ist ja genauso wie mit dem LibreOffice.
Okay.
Dann, aber da ist ja noch ein bisschen was anderes.
Was benutzt ihr für Player?
Ich bin jetzt vor kurzem auf tatsächlich auch einen anderen Fork vom M-Player umgestiegen, und zwar den M-Player-MT, also den Multithreaded M-Player. Und den benutze ich mit einer GUI für Mac OS X, die nennt sich, wie nennt sie dich? M-Player X, genau. Und ansonsten benutze ich auch ab und zu mal gern ein VLC oder irgendwie QuickTime.
Also was ich tatsächlich standardmäßig benutze, ist der VLC, weil da habe ich irgendwie aktuell am wenigsten Probleme. Und ich beim M-Player ist halt so, da das Ding hat halt unendlich viele Hotkeys für alles. Und ich meistens, ja,
aber da braucht man irgendwie 3 oder 4.
Ja, das man geht braucht schon. 3 oder 4. Und wenn man dann auch noch irgendwie was anderes machen will, dann braucht man noch ein paar mehr.
Ja, aber ich habe tatsächlich mal monatelang den M-Player benutzt, ohne jeweils eine GUI gesehen zu haben. Und wenn man die Shortcuts mal drin hat, dann ist das auch nicht so das Problem.
Also speziell bei Videos benutze ich den VLC und für Audio auf jeden Fall den M-Player, weil das halt schnell geht. Und meistens ist es halt so, dass ich da gerade in der Shell eh bin und dann halt das Ding auch gleich benutzen kann. Ja, und das Coole ist halt, dass er die Playlist, dass du die einfach mit LS zusammenbauen kannst, das ist halt schon nice.
Ja, also mir ist letztens aufgefallen, dass doch der VLC bei hochauflösenden Videos, die man über einen File-Server anguckt, also wenn man die Dateien nicht selber auf der Festplatte liegen hat, sondern irgendwie über ein Gigabit Ethernet auf irgendeinem File-Server.
Dass er da Probleme hat?
Ich würde jetzt nicht sagen Probleme, aber manchmal zerreißt da so das Bild und man muss dann ein paar Sekunden bis zum nächsten Keyframe warten, bis es dann wieder okay ist.
Ja, stimmt, also, das hatten wir mal beim Streaming sogar gehabt.
Und da muss ich sagen, die Probleme habe ich jetzt beim M-Player nicht. Da kann es zwischendurch mal passieren, dass mal kurz irgendwie meine Backup-Software losläuft und dann mal die Ressourcen auf dem File-Server auffrisst und der deshalb nicht mehr hinterherkommt mit Video ausliefern. Aber da ist dann halt so, dass es dann beim M-Player vielleicht das Video kurz stockt, aber dass es nie so aussetzt, dass das komplette Bild irgendwie kaputt ist. Also ja, ist halt auch eine Frage, wie man mit solchen Sonderfällen umgeht. Aber ich fand das Verhalten da vom M-Player durchaus angenehm.
Okay.
Ich bin jetzt auch im VLC und bin recht glücklich damit. Oh Gott, jetzt geht der Rechner hier wieder los. Okay, dann so viel zum M-Player 2, also ein Fork vom M-Player-Projekt gerade mal. Doodle. Ich hab ja noch nie ganz verstanden, was dieses Doodle überhaupt ist. Jedenfalls ist es jetzt patentiert von Google.
Ja, die Doodles, die kennt man ja.
Nee, kennt man
doch,
nicht.
Kennt doch, man. Natürlich
kennt man. Man weiß bloß nicht, dass die so heißen.
Ja, okay, dann sag mir mal,
okay, was das ist. Also wenn ihr an einem besonderen Tag auf google.com oder de oder was auch immer geht.
Ach, das ist das, was da
und
oben.
Und dann ist das Google-Logo anders. Irgendwie anders. Es ist animiert. Es gab zum Beispiel am Geburtstag von Pac-Man, da war das dann so ein JavaScript-Pac-Man, wo man im Google-Logo drin selbst Pac-Man spielen konnte, zum Beispiel.
Das sind die Doodles.
Die nennt man Doodles, genau.
Aha. Das wusste ich
also immer so.
Wie haben sie es genannt? Angepasstes Startbild für bestimmte Anlässe oder irgendwie sowas.
Oh, okay. Ja. Und das haben sie jetzt patentiert, wow.
Nee, also hier steht System and Methods for enticing users to access a website.
Ja, also Patente kann man sich eh nicht durchlesen, weil das halt super schmerzhaft ist.
Ja.
Ja, erstens das und zweitens, ich meine, eine Startseite, die jedes Mal ein bisschen anders aussieht, ist jetzt auch nicht irgendwie.
Ja, also die haben sich im Endeffekt jetzt halt patentieren lassen, dass sie ihr Logo an besonderen Tagen besonders animieren oder verändern oder da kleine Spiele mit einbauen.
Ja, super.
Und das ging tatsächlich dann durch und jetzt können die zumindest in den USA andere Leute verklagen, wenn sie das benutzen.
Ja, das ist aber also meistens ist so ein Schutz, Schutzpatent.
Ja, das
was ist man halt hat, um eins mehr zu haben.
Ja.
Das ist halt immer dieses Patent.
Ja, das ist eh das Problem bei den ganzen Patenten, dass viele halt die Patente horten, um sich gegen andere zu verteidigen.
Genau, weil man sagt denen, ja, wir haben hier 200 Patente und ihr habt bloß 100 Patente, das heißt, ihr bezahlt uns so und so viel, damit das wieder ausgeglichen ist, was ihr da gemacht habt.
Ja, oder man macht es halt so, dass sollte jemand mal auf die Idee kommen, einen wegen einem Patent zu verklagen, dann sagt man, du kannst dich uns gerne wegen diesem Patent verklagen, aber wir haben dir noch
das im Giftschrank.
Wir haben noch 1000 andere im Giftschrank und die holen wir raus, wenn du jetzt damit anfängst.
Ja, genau.
Und,
aber es gibt halt immer diesen Ausgleich. Wenn halt alle genauso viele haben, dann ist es okay. Trotzdem
böse Softwarepatente.
Ja, also ich wäre ja eh dafür, dass man diese Softwarepatente komplett abschafft, um einfach diesen Zustand, wie er momentan herrscht, mal zu beseitigen, weil das ist ja echt nicht mehr tragbar.
Ja. Naja. Okay, ja, also hat sich Google jetzt patentiert, diese super tolle neue Startseite. Ah, naja, okay.
Naja, wenn man es braucht.
Ja, ich meine, ich finde es ja durchaus lustig. Ich kriege das zwar nicht immer so mit, weil man sucht halt ja direkt im Browser und dann sieht man die Startseite eh nicht.
Ging mir auch schon oft so. Ich wurde dann immer irgendwie von Kollegen oder Mitstudenten darauf hingewiesen. Und im Chat lese ich auch gerade, dass das ein Scherz von Google sein sollte, um das Patentrecht in den USA zu kritisieren.
Eventuell.
Ja. Eventuell.
Aber sie haben auf jeden Fall ein Patent mehr.
Aber sie haben ein Patent
mehr. Achso, ja, da gab es ja auch dieses eine Patent, wo sie einen Holzscheit patentiert haben.
Das war, glaube ich, von Sun und ja, IBM-Leute, genau. Die haben sich da gegenseitig so ein bisschen aufgezogen, wer denn jetzt das
kreativste Non-Existent-Patent.
Ja, nee, das Blödeste. Also wer mit dem schwachsinnigsten Patent durchkommt.
Okay. Ja, und ich glaube, der mit dem Stock. Es war ein Stick, genau. Ein Holzstock. was du benutzen kannst, um den Hund damit zu werfen und dass der Hund hinterher rennt.
Und das ist patentiert.
Das ist patentiert.
Moment.
Echt?
Ja. Naja, okay.
Ich such's mal raus.
Naja, so wie zum Thema Trivialpatent.
Ja, es gab ja auch die Idee, irgendwelche Farben oder sowas patentieren zu lassen, indem man einfach die Welle beschreibt und
hier, Patent on a stick, literally.
Ja, genau.
Okay.
Voll gut.
Ja, gut. Also Patente sind naja. Ja, okay, streiten wir uns jetzt nicht drüber.
Wir brauchen uns nicht streiten, wir haben da die gleiche Meinung.
Ja,
aber kann man sich gar nicht streiten.
Ja, müssen wir jetzt nicht ausführen.
Haben wir schon oft genug gemacht, ja, glaube ich.
Genau, ja. Müssen wir nicht ausführen. Es kamen immer wieder ein paar Leute per Mail und sowas auf mich oder uns zu und haben gefragt, eigentlich, wie es mit dem Checkspace steht, ob der jetzt gerettet ist oder wie es da aussieht. Und ja, vielleicht könnt ihr zwar mal kurz erklären, wie da der aktuelle Stand ist. Habt ihr dann jetzt einen neuen Raum? Habt ihr genug Geld? Seid ihr glücklich? Wie sieht's aus?
Also genug Geld haben wir grundsätzlich nicht.
Nee, also genug Geld kann man auch per Definition nicht haben.
Ja. Nee. Okay, aber einen neuen Raum gibt's.
Es gibt einen neuen Raum, richtig. Felix,
möchtest du
mal?
Okay, da kenne ich mich ja sogar aus. Da musste ich auch keinen Artikel lesen. Es geht darum, der Checkspace ist ja umgezogen. Also wir hatten einen Raum in Aussicht, der hat sich dann auch ergeben, dass wir da reingekommen sind. Ist relativ roh gerade noch. Wir sind vor knapp einer Woche umgezogen. Oder war das dieses Wochenende?
Dieses Wochenende, war der letzte Umzug.
Es fühlt sich schon wieder so lang an.
Ja.
Dieses Wochenende wurden die letzten Teile vom Checkspace, vom Check Legacy in den neuen Check umgezogen, der jetzt in
Stuttgart-Wangen
ist.
Also, der hat momentan zwei Spitznamen, einmal CheckNG und einmal 0xFF, weil der liegt in der Ulmerstraße 255 und da haben wir es uns nicht nehmen lassen, da ein Hex draus zu machen.
Genau.
Genau.
Und es ist jetzt alles umgezogen, wir haben eine große Hacker-Lounge jetzt und tatsächlich im Gegensatz zum alten Check haben wir ein paar neue, kleinere, abgeschottete Räume, wo man tatsächlich auch was machen kann, ohne dass man gestört
wird. Und ich glaube, wir sollten noch dazu sagen, dass wir jetzt viel mehr Platz haben. Also in Zahlen dreimal so viel wie im alten Check.
Genau.
Also mehr als dreimal so viel. Wir haben jetzt, glaube ich, es sind knapp 345 Quadratmeter.
Ja.
Und wir haben noch die Option, weitere Räume hinzuzubuchen gegen Geld. Und dann könnten wir auf knapp 400 Quadratmeter aufstocken, wenn wir das brauchen.
Genau. Also da gibt es auf alle Fälle die Möglichkeit, noch zu wachsen, was auf jeden Fall eine Option ist.
Und also was ich halt auch ganz cool finde, ist, wir sind so quasi mit unserer näheren Nachbarschaft im Flyder-Areal umgezogen.
Genau, also das hatte ich tatsächlich so, wir hatten da ein paar Musiker und wir hatten
Künstler
und wir hatten auch Hartmetalltechniker.
Ja, also das sind Leute, die bauen dann Boote oder die schmieden irgendwas und hatten da halt auch ihre Werkstätten.
Genau, riesige Maschinen einfach.
Ja, und so Leute, die Katamarane pflegen und so. Also da stand teilweise auch in so einer Werkstatt ein riesiger Katamaran.
Ja. Und die sind auch dahin gezogen. Ja,
genau. Die sind im Endeffekt jetzt auch mit umgezogen. Wir haben da so ein ehemaliges Bürogebäude, wo nebendran auch mal ein Polizeirevier drin war. Und da haben wir jetzt im Endeffekt, jede Gruppe hat da mehr oder weniger ihr eigenes Stockwerk. Wir haben da jetzt ein eigenes Stockwerk. Und das wird jetzt gerade eingerichtet. Und
genau, da steht gerade halt noch viel Zeug im Weg und wir suchen jetzt auch noch irgendwie, das alles zu organisieren.
Genau.
Und halt Regale und Kram. Wir sind da auf jeden Fall noch.
Ja, also in Sachen Ausrüstung sind wir jetzt halt so ein bisschen unterbesetzt, weil uns fehlen halt zum Beispiel Regale, um die ganzen Sachen sinnvoll zu verstauen. Und vor kurzem wurde jetzt auch, also gerade vor 2-3 Tagen, wurde jetzt noch ein Snackautomat ersteigert, der auch noch mit reinkommen soll, ergänzend zum Getränkeautomaten.
Genau.
So dass man halt im Endeffekt so Süßigkeiten und irgendwie kleinere Snacks oder so halt auch im Automaten kaufen kann bei uns.
Genau, das.
Um so ein bisschen Nebeneinkommen zu generieren.
Genau, also das geht tatsächlich darum, den Zuckerhaushalt auch hochzuhalten, wenn man gerade keine Mate mehr trinken kann.
Genau. Mhm.
Das ist ja immer ganz wichtig, weil es ist ja nicht bloß das Koffein, was kickt.
Okay. Ja, also
wir haben jetzt auch kleinere Räume, speziell jetzt, wenn man seine Ruhe braucht, kann man dann sich dahin verziehen. Mhm. Wir haben auch irgendwie eine Werkstatt, das heißt, dass, wenn es da laut wird, auch in der Lounge nicht mehr so laut ist.
Genau, also wir haben einen großen Bereich, wenn man reinkommt, da wird gerade noch gebaut, da haben wir vor einer Weile mal den Boden rausgefräst und da muss jetzt dann noch neuer Boden rein zu Geschichten.
Ja.
Dann haben wir einen dedizierten Seminarraum, in dem dann so Schulungen und Vorträge und so weiter gehalten werden können. Wir haben eine dedizierte Werkstatt, wir haben einen eigenen Serverraum, in dem dann momentan 2 große Racks drinstehen und die ganze
21 Zoll Racks.
Ja, das fand ich auch toll. Also die haben da 2 große IBM Racks reingestellt und als sie dann aufgebaut hatten, ist ihnen aufgefallen, dass die nicht 19, sondern 21 Zoll breit sind.
Jetzt sind da Holzbretter drin.
Aber ja, also wir haben da jetzt noch einen klimatisierten Serverraum, wo dann die ganzen Kabel zusammenlaufen und das Netzwerk gibt und alles Mögliche.
Genau. Eins für Löten noch.
Es gibt eine Elektrowerkstatt, genau.
Elektrowerkstatt und ein Media Lab Ruheraum.
Es gibt einen dedizierten Ruheraum und es gibt auch was unter anderem, wo man Mediensachen drin machen kann, so Videos schneiden und so. Das wird dann auch noch so ein Media Lab geben.
Genau.
Genau. Haben wir irgendwas vergessen? Wir haben
ein Lager, wir haben 2 Lager.
Genau, wir haben jetzt noch größere Lagerräume, wo wir Sachen unterstellen können und so weiter und wir haben im Allgemeinen einfach viel mehr Platz.
Ja. Das war aber auch nötig. Also ich weiß gar nicht, wie wir den ganzen Kram, womit wir umgezogen sind, alles in den alten Shack überhaupt reinbekommen haben.
Ja, also das ist schon erstaunlich, echt, weil echt da kam schon viel raus so. Und ja, als in dem Jahr nicht mehr drin waren, hat sich da tatsächlich auch extrem viel angesammelt. Was dann irgendwie sinnvoll in die kleinen Räume noch gepasst hat. Und jetzt, wenn es dann so lose offen rumsteht, ist das schon ziemlich viel.
Ja, also normalerweise ist es ja eigentlich so, wenn man umzieht, dann hat man danach weniger. Aber ich hab das Gefühl, das ist einfach das Doppelte geworden.
Naja, über die Zeit sammelt sich ja auch noch eine Menge an.
Ja.
Gibt es denn jetzt mal die ersten Veranstaltungen, bei denen man sich den neuen Check so angucken kann?
Also ich glaube, angucken, wenn man da dran interessiert ist oder gerade in der Gegend ist, kann man das immer.
Mhm. Ja gut, aber also, vielleicht will ich ja nicht nur einfach so vorbeikommen, vielleicht ist ja irgendwas.
Genau, also
auch. Haben wir ja auch.
Genau, also die nächste offizielle Veranstaltung, wo wir tatsächlich dann Leute einladen von extern, um bei uns was zu tun, wäre am 10. und 11. Mai diesen Jahres. Da findet nämlich die Google I.O. statt und da wird es bei uns eine Google I.O. Extended geben. Das heißt, wir werden da die gestreamten Vorträge von der Google I.O., also von der großen Entwicklerkonferenz von Google, werden wir die da zusammen mit der Google Technology User Group Stuttgart, die heißen jetzt nicht mehr Neckaralb, sondern Stuttgart, haben sich umbenannt. da werden wir zusammen mit denen im Endeffekt diese Veranstaltung da ausrichten und da halt irgendwie Streaming-Angebote und so.
Ja, wer das nicht mitbekommen hat, die Google I.O. war nach einer halben Stunde oder sowas ausverkauft.
Irgendwie so 50 Minuten oder so.
Das war echt, echt übel.
Ja, man muss halt überlegen.
Und das hat auch nicht wenig, also es hat 1.000 Pound auf was Dollar
gekostet? Nee.
Oder also, 600?
500? Nee, ich glaube, da zahlt man keinen Eintritt.
Doch. Echt? Auf jeden Fall bezahlst du für die Google I.O.
Aber relativ wenig und man bekommt 2 Telefone.
Ja, man kriegt 2 Telefone, aber kostet. Aber es ist tatsächlich nicht for free.
Ich glaube, für Studenten war es kostenlos.
Echt? Was, ja. Genau, aber da gibt es jetzt halt die Streams, gibt es halt als so wie die Peace Missions beim Kongress.
Genau,
so kann man sich das vorstellen. Genau.
Also wir werden da wahrscheinlich auch wieder mehrere Räume haben, in denen dann halt die unterschiedlichen Veranstaltungen übertragen werden. Ja.
Okay, das ist wann nochmal?
Am 10. und 11. Mai 2011.
Okay, gut. Oder ihr könnt natürlich auch einfach selber bei der Google Extended Zeug mitgucken, also Livestreams, wenn ihr nicht Socializen wollt.
Ihr wollt auf jeden Fall socializen.
Genau, also bei uns bekommt man dann halt auch Essen und Trinken.
Und Mate.
Und vor allem Mate, viel Koffein. Und ja, ich glaube, das wird lustig.
Jetzt ist ja Stuttgart 21 gestoppt, nachdem wir ja jetzt die Revolution hatten am Wochenende. Hättet ihr dann überhaupt rausgemusst?
Also unser Vertrag ist ausgelaufen.
Ja, ja.
Und wir, also unser Vertrag auf dem Gelände war jetzt vorerst mal gekündigt. Und wir hätten so oder so früher oder später einen größeren Raum gebraucht, weil es einfach, also wir sind jetzt mittlerweile über 90 Mitglieder.
Wir sind knapp 100 jetzt.
Echt? Ja, schon also wieder?
Okay. Ich glaube.
Okay, also dann sag mal, wir sind jetzt irgendwas um die 100 Mitglieder. Das wäre dann auf den knapp über 100 Quadratmetern im alten Scheck einfach irgendwann nicht mehr gegangen.
Ja, ja. Genau. Ja. Ich habe gerade nachgeguckt, die Google I.O. kostet für Early Bird Registration 450 US-Dollar.
Ja, vergleich das mal mit anderen Konferenzen.
Nee, das geht schon. Das ist echt günstig, aber das ist ja auch für
Ich meine, da bekommt man zwei Telefone für.
Zwei Telefone? Warum nicht, warum nicht zwei?
Weiß nicht, das war bis jetzt meistens so.
Meistens geht.
Na gut, jedenfalls, die war relativ schnell ausverkauft.
Ja gut, aber trotzdem, wer es nicht mitgekriegt hat, Stuttgart und Umgebung hat ja gewählt.
Mhm.
Stuttgart hat sogar ziemlich grün gewählt. 3 der 4 Wahlkreise hier waren grün.
Ja,
grün,
wobei das ist ja klassisch immer so. Also zumindest aus dem Wahlkreis, aus dem ich komme, war es auch bei der Bundestagswahl letztes Jahr so, dass da 37% oder 38% Grüne gewählt werden. Also Stuttgart-Mitte ist total grün.
Ja, aber der Wahlkreis, in dem ich wählen war, der war zur Bundestagswahl, war der schwarz.
Okay.
Und diesmal war er zumindest zur Landtagswahl grün.
Ja, bei mir gab es, glaube ich, dieses Jahr fast 50% Grüne, irgendwie 46%.
Ja, ich habe auch geguckt und gedacht...
Schon ziemlich hart.
Im Gegensatz gibt es dann so auf der Schwäbischen Alb so ein paar Landkreise, wo du denkst, oh Gott, da hat noch keiner das Licht angemacht. Da sind nämlich über 50% CDU-Wähler dann.
Wow.
Ja, da
möchte man lieber nicht wohnen. Und Stuttgart-Mitte hat ja auch den höchsten Piratenanteil in Stuttgart.
Arr.
Ich glaube 2,4% oder so.
Ah. Das ist halt aber noch nicht unendlich viel.
Ja, aber wird zu langsam.
Das geht schon.
Und das Gebiet Tübingen hat irgendwie mit 26 Stimmen Vorsprung grün gewählt gehabt. 26.
Wow, das ist nicht viel.
Von wie viel 10.000 da abgegeben wurden? Mehrere, ja. Oder eher 100.000 ist ja Tübingen und Umgebung. Und das war echt
26 ist schon echt übel.
Ja, ja. Deswegen
jede Stimme zählt.
Jedenfalls haben wir hier einen Aufstand geprobt und haben es tatsächlich geschafft. Letzte Woche haben wir noch drüber geredet, oh Gott, gucken, ob wir in der neuen Zeit aufwachen.
Also Mappus Restlaufzeit hat dann tatsächlich
hat
Recht geklappt? Gehalten.
Ja,
tatsächlich.
Ja.
Also ich war auch noch so im Überlegen, ob das funktioniert, aber... Ja, hat funktioniert.
Ich habe es tatsächlich nicht geglaubt. Als ich die ersten Zahlen gesehen habe, habe ich gedacht, yes, es hat tatsächlich gereicht.
Ja. So, hier steht, wir sind Wutbürger.
Ja,
natürlich.
Mut, nicht Wut.
Da steht Wut.
Ja, aber wir sind Mutbürger.
Okay,
wir Wutbürger. Haben das richtig.
Klar, er hat sich da nur verschrieben.
Nach 57
Nachdem
Jahren.
Nachdem die Buchstaben so nah beieinander
liegen. Ja, hochvoneinander hat sich verschrieben.
Mutbürger.
Mutbürger, hat er natürlich gemeint.
Mutbürger, genau.
Mhm. Macht natürlich viel mehr Sinn.
Genau.
Ja.
Haben wir geschafft, nach 57 Jahren endlich diese Herrschaft hier beendet.
Wer ist hier wir?
Ja, wir alle. Ich. Ach, du nicht.
Felix, willst du hier überhaupt?
Ja, natürlich will ich hier.
Ach so, okay.
Siehst du.
Ich will seit paar Monaten erst hier.
Achso, okay.
Das heißt,
ich seit vier Jahren.
Gut, aber, du musst ja mindestens 3 Monate hier wohnen. Du könntest jetzt, nach Berlin umziehen, weil dann kannst du in Berlin in 3 Monaten wieder wählen.
Ja, das Problem ist halt, jeder Umzug geht in deine Schufa rein. Hast du das gewusst?
Ja, und?
Das ist nicht gut.
Warum ist es nicht gut, wenn du oft umziehst? Wenn du oft umziehst, ist doch gut. Dann bist du mobil und hast du jedes Mal einen neuen Job.
Das heißt, dass du unzuverlässig bist. Nein, doch wirklich. Das kannst du nachlesen.
Schufa-Scores
sind einfach
super. Steht sowieso keiner. Aber ihr könnt euch die ja mal beantragen. Gibt es ja jetzt kostenlos. Kann man mal machen und dann sieht man, wie viele Punkte man hat. Was das heißt. Ja, es sind Punkte. Es sind keine Punkte in Flensburg, aber die sind bestimmt genauso gut.
Mehr Punkte.
Okay, dann nochmal kurz ein Firefox-Thema, oder? Wir haben letzte Woche irgendwas vergessen.
Genau, also wir haben letzte Woche halbwegs ausgiebig über den Firefox 4 und was der so tolles Neues kann geredet. Ich habe allerdings was vergessen, was ich eigentlich als relativ wichtig ansehe und deshalb mal nochmal besprechen wollte. Und zwar die Firefox 4 CSP. Und zwar ist das die Content Security Policy. Und was sagt die aus? Und zwar, die sagt Folgendes aus. Man darf, wenn man die aktiviert, in seinem Browser kein Inline-JavaScript benutzen. Also man darf nicht einfach irgendwo zwischen HTML noch JavaScript einfügen, weil das würde diese Policy verletzen. Und man darf nur JavaScript von Seiten nachladen, die auf einer Whitelist stehen. Und das hat folgenden Grund, und zwar einfach, um Cross-Site-Scripting zu verhindern. Mhm. Und scheint ziemlich wirkungsvoll zu sein, weil im Endeffekt, also dieses, ich schreibe jetzt irgendwo mal in einem Blogpost, Kommentar oder so, wo dieses JavaScript nicht gefiltert wird, JavaScript-Code rein würde in dem Sinne nicht mehr funktionieren, weil das einfach das wäre dann Inline-JavaScript und das würde einfach nicht ausgeführt werden.
Mhm. Es gab ja auch mal so Angriffe, wo dann irgendwas in einem
Twitter.
Ich glaube, dann verschließt sich der Angriff.
Das war Twitter, ja. Also kann ich auch kurz erklären, um was es da ging. Und zwar hat Twitter einen Fehler in dem regulären Ausdruck der URLs filtert gemacht. Und da haben Leute in modifizierte URL, also in sowas, was für den regulären Ausdruck aussieht wie eine URL, aber tatsächlich die URL später terminiert und da JavaScript einfügt, das haben die halt im Endeffekt ausgenutzt, um da JavaScript in die Seite einzubauen. Und das JavaScript musste dann halt 140 Zeichen lang sein und die coolsten Leute, die ich so gesehen habe, haben es geschafft, in den 140 Zeichen ein Skript reinzumachen, was keine externen Quellen nachlädt und sich selbst weiter verbreitet.
Also es zieht halt das jQuery an, was auch Twitter direkt schon geladen ist.
Ja, genau. Also Twitter hat jQuery geladen, was so eine JavaScript-Bibliothek ist. Und was da passiert ist, war Folgendes. Irgendjemand hat diesen Tweet abgesetzt. Der wurde dann bei anderen Leuten, die Twitter-HTML-Seite aufgerufen haben, wurde dann dieser Tweet in die Seite eingebaut als JavaScript und hat sich bei den Leuten, die Seite aufgerufen haben, wiederum in das Tweet-Abschicken-Feld reingesetzt und hat sich automatisch abgesendet und sich somit dann praktisch selber weiter verbreitet. Und genau so Angriffe könnte man dann mit dieser Content-Security-Policy einfach verhindern, weil das würde dann einfach nicht mehr ausgeführt werden.
Wie sieht das aus, wenn ich in Inline, achso, man muss das dann im Head laden, oder wie sieht das aus?
JavaScript? Ja, man muss es über das Script-Tag laden, aber ja.
Was spricht dagegen, einfach ein Script-Tag einzubauen, was JavaScript nachlädt?
Ja, das wird aber dann nur nachgeladen, wenn das von einer URL kommt, die auf der Whitelist steht.
Ah.
Dafür gibt es ja die Whitelist.
Okay.
Und die haben noch ein weiteres, was ich jetzt persönlich als sehr cool empfinde, Feature, und zwar man aktiviert diese Content Security Policy über einen HTTP-Header, den man setzt auf der Serverseite und der dann vom Browser abgerufen wird und gesehen wird, okay, da ist dieser Header gesetzt, da muss ich jetzt strenger vorgehen. Und in diesem Header wird unter anderem auch noch eine Reporting-URI mit angegeben. Also praktisch einen Link zu einem Webservice, bei dem dann JSON-Daten hingeschickt werden, wenn es da zu Verletzungen dieser Policy kommt. Und so bekommt man dann praktisch als Betreiber von so einer Web-Applikation auch noch gleich mit, wenn bestimmte Leute versuchen, diese Policy zu umgehen, und bekommt dann halt einen Report geschickt.
Mhm. Das ist, wie senden Sie einen Bug-Report an?
Genau, nur dass es im Endeffekt halt der Browser, in dem Fall jetzt der Firefox, selbst macht.
Mhm.
Und
automatisch.
Also der merkt es halt einfach auch, wenn zum Beispiel.
Oder
also,
fragt er nach, möchtest du diesen Bug-Report?
Nee, das macht er schon automatisch. So wie ich das jetzt gesehen habe.
Nee.
Ja, also weil sonst wäre es ja blöd, weil sonst könnte ja der Angreifer verhindern, dass.
Wie?
Dass es.
Wie?
Moment, was wollte ich jetzt sagen?
Der Angreifer soll das verhindern, indem er einfach einen Browser benutzt.
Also
das Austesten kannst du auf jeden Fall auch in einem anderen Browser machen.
Ja, aber dann könntest du halt im Endeffekt dieses Absenden halt verhindern.
Ja, und?
Ja.
Wäre doch gut.
Weiß nicht, ob das gut wäre.
Ja, also meistens auch so irgendwie, die Oma geht hier auf die Seite und dann sagt, ja, oh mein Gott, du wurdest gerade gehackt und du musst diesen Bug-Report an uns senden, damit wir sicher sind.
Hm.
Deswegen, also Ja, ist halt ja. wie mit den anderen.
Ja, auf der anderen Seite würde es halt wahrscheinlich den User beim Browsen wieder massiv stören. Und,
ja, das ist aber tatsächlich ein Incident, den man eventuell doch überlegt.
Ja, ich meine, sagen wir es mal so, wenn du diese Lücke angreifen willst, dann hast du die, benutzt du die auch in einem Browser und dann kannst du halt, okay, du könntest jetzt einen anderen Browser benutzen, aber...
nee, das
ja.
ist unmöglich, du ja. kannst keinen anderen Browser benutzen.
Ja, verstehst du das Problem? Ja, stimmt schon.
Ja. Man kann ja auch mit WGET und sowas.
Nee, aber wo es dann tatsächlich auffallen würde, wäre, wenn jetzt jemand mit einem anderen Browser eine Lücke ausnutzt und die dann von dem Firefox dieser Code nicht ausgeführt wird, dann bist du ja praktisch das Opfer.
Ja, richtig.
Und genau. dann willst du als Betreiber der Seite ja informiert werden, dass da an dieser Stelle
dass es da Opfer gibt. Aber das ist ja genauso wie mit anderen Programmen, da wurde dann das Ding verreckt und dann sagst du, ja, okay, ich bin das Opfer davon, dass mein Office verreckt ist. Und dann will ich aber nicht trotzdem automatisch irgendwie
gut, also ich kann nicht sagen, ob das automatisch abgeschickt wird, weil ich diese Situation noch nicht hatte.
Ja.
Aber ich finde diese Neuerung ganz cool, weil man somit im Endeffekt einen großen Angriffsvektor einschränken kann.
Ja, mal gucken, wann das die anderen einbauen oder wie.
Und debuggen, wenn es halt automatisch geht.
Genau.
Also ist jetzt erstmal im Firefox 4 drin.
Genau, das ist im Firefox 4 drin und eine der bekanntesten Seiten, die das mittlerweile voll aktiviert hat, ist die mobile Seite von Twitter. Also die machen das dann und wenn man das dann mobil aufruft mit einem Firefox 4, dann hat man diesen Sicherheitsvorsprung mit drin.
Okay.
Und also Twitter hat da in ihrem Engineering-Blog auch drüber geschrieben und die haben da halt gemeint, ja, bei ihnen ging das so halbwegs bequem. Die mussten halt im Endeffekt allen Inline-JavaScript entfernen und mussten auf eine neuere jQuery-Version umsteigen, weil eine ältere jQuery-Version irgendwie Eval benutzt hat. Und das was, ist Eval. Was diese Genau. Also um Strings zu evaluieren, was diese Policy nicht mag. Genau.
Okay. Aber das ist jetzt ein Einzige, was man da groß beachten muss.
Ja, also Eval ist schon relativ.
Also man
ja,
muss.
Es wird ja. ja oft.
Und es ist ja garantiert nicht nur Eval, sondern halt auch zwei andere Sachen.
Naja.
Was auch immer.
Zum einen das, zum anderen haben die dann halt auch jetzt so Violation-Berichte bekommen bei zum Beispiel JavaScript. Firefox-Plugins, die JavaScript in die Seite indiziert
also,
haben.
Also Anti-Adblock-Kram zum Beispiel, die wir das eventuell machen.
Jetzt Adblock nicht unbedingt, aber sowas wie GreaseMonkey zum Beispiel.
Ja, okay, GreaseMonkey.
Ja.
Ja, doch, macht Sinn. Das ist aber halt nervig.
Ja, also da muss man halt dann gucken, wie man das in den Griff bekommt. Da gibt es bestimmt auch eine
Tatsächlich
Möglichkeit.
Tatsächlich ist GreaseMonkey echt was man überlegen muss, wo man nochmal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken muss, damit das sinnvoll
ist. Ja, aber ich meine, der Browser, der das ausführt, der merkt ja, ob das jetzt eine Extension ist oder ob das von der Seite kommt. Und da könnte man vielleicht Unterschiede machen. Ich weiß jetzt nicht, wie das intern aufgebaut ist, aber könnte man vielleicht machen.
Eventuell. Also da muss man auf jeden Fall, das ist nicht trivial und dann wird wieder alles sicher. Also das ist ja wie mit den meisten Sachen. Du hast nicht wieder diese Silver Bullet, die wieder alles erschlägt, sondern es ist halt immer wieder nur ein Step, wo man dann wieder evaluieren muss, ob das
passt. Also um jetzt mal ein Buzzword zu bringen, das Ganze funktioniert dann halt auch in Form von, also wie nennt man das, Defense in Depth. Also man guckt im Endeffekt, dass man so die Lücken schrittweise schließt und aber hat jetzt halt keine Methode, um alles auf einmal zuzumachen, sondern man geht halt im Endeffekt schrittweise zu und guckt halt, dass man die Angriffslücken so oder die Angriffsflächen so klein wie möglich
hat. Wichtig ist halt das Evaluieren einfach.
Ja.
Dass du nicht irgendwas machst und dann machst du den nächsten Schritt, sondern evaluierst erstmal, ob das überhaupt funktioniert, was du da gerade gemacht hast. Weil Security ist halt immer so eine Sache. Du nimmst ja eigentlich Privilegien von einem System.
Genau.
Und wenn du halt zu viel wegnimmst, dann funktionieren Sachen nicht mehr. Oder wenn du irgendwie Features einbaust, die sowas überwachen.
Ja, dann genau. Beispiel SE Linux oder AppArmor.
Genau. Ja. Das ist halt immer so diesen Schritt, den man halt.
Und ich meine, Security ist in dem Sinne halt auch ein Prozess und muss halt da muss man halt laufend dran arbeiten.
Genau, das wird auch nicht besser. Die Angriffsvektoren werden ja auch mehr.
Ja.
Und die Angreifer werden ja auch, haben ja auch immer wieder coole neue Ideen, das ist ja nicht.
Da kommen ja auch später. Ist immer so ein Hase-Igel-Spiel.
Ja, genau.
Ja. Maus. Katze, Maus, wie auch immer man es nennt.
Das ist ja doof.
Okay, dann kommen wir zum vorletzten Punkt dieser Sendung, unsere neue Rubrik Artikel oder Papers der Woche.
Ja, Ingo, fang du doch mal an.
Ich hab nix.
Ja, Ingo, du hattest letzte Woche schon nix.
Ja, Ingo, das ist auch nix. Aber jetzt schon ein bisschen arm. Du hast dir diese Rubrik eingeführt. Und dann
ich könnte ja Neocon Opticon, ich hab's bloß nicht gelesen.
Ja, egal. Ja, ich habe die ersten paar Seiten gelesen.
Ja, dann könntest du ja erzählen, worum es da geht.
Nee, ich habe aber was anderes.
Ja, dann mach du's.
Neocon Opticon, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen.
Du kannst mal sagen, was das heißt.
Genau, was heißt das denn überhaupt?
Ich hab's vergessen.
Neoconservative Panopticon.
Genau,
das macht es irgendwie gar nicht besser.
Was für die EU so eine.
Ja, es geht um den Security-Komplex der EU. Also, wo Forschungsgelder hinfließen, wo in Überwachungstechnik investiert wird und wo versucht wird, Leute zu überwachen und irgendwie da die einheimische Security-Industrie mehr oder weniger zu subventionieren.
Mhm. Ja. Davon habe ich auch nichts mitbekommen. Ich glaube, wir machen nicht das Richtige.
Also die meinen damit Security auch so mehr in Form von dem Äquivalent zum Homeland Department of Homeland Security.
Genau,
also
das heißt, Hackerspaces bekommen kein Geld.
Ja.
Also genau. Es hat da nichts mit IT im eigentlichen zu
tun. Es hat auch mit IT
mit auch, ja, zu aber tun, nicht aber ja. Ausschließlich. Ja. Okay. Da geht es auch Zusammenarbeit von den Bundesbehörden, also Polizei und so, wie die zusammenarbeiten sollten. Und alles Mögliche. Und das ist tatsächlich etwas, was der EU vorliegt und wo einige Sachen dann halt tatsächlich mal umgesetzt werden können.
Ja, durchaus interessant zu lesen auch.
Ja, wer sich da mal einlesen will, was kommen könnte in Zukunft, der sollte sich mal dieses Neocon Opticon Paper anschauen.
Ja.
Es ist nicht gerade kurz, also
80 Seiten.
Muss man sich schon ein bisschen einlesen.
Also ich habe es auch noch nicht ganz gelesen, aber wir sind ja da momentan mehr oder weniger gezwungen, das für eine Vorlesung zu lesen und da kann man das auch gerne mal weiterempfehlen.
Genau. Und wir können da auch vielleicht...
Erklärt das man kann ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden oder so.
Genau. Wir können da ja auch ein paar Wochen nochmal drüber diskutieren, wenn wir ein bisschen mehr gelesen haben.
Oder wenn uns euch das erklärt gehabt, ja.
Ja, naja, wir diskutieren ja dann auch darüber auch und in der Vorlesung und dann...
Ja.
Aber vielleicht, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch das ja auch schon mal anschauen. Dann könnt ihr auch mit uns diskutieren über dieses Neocon Opticon Paper. Aber Felix, du hast auch was mitgebracht. Was?
Genau, ich lese ja immer so Security-Blogs und dann kommt halt immer wieder was ganz Nettes vorbeigeflogen des Weges. Und diesmal war es Hacking the Skiddies. Es geht dabei um Script-Kiddies. Das sind so... Leute, die halt eigentlich nicht so wirklich Plan vom Hacking haben, aber trotzdem irgendwie so den genug Geld haben, um sich irgendwie so Software einzukaufen.
Oh, ja,
so Toolkits, womit man dann so Browser-Exploits starten kann und sowas. In dem Paper geht es darum, gerade mal solche Toolkits anzugreifen. Das heißt, du machst sozusagen, anstatt dich zu verteidigen, machst du einen Gegenangriff im Sinne von dieses Toolkit benutzt halt ein PHP, ist halt so eine Webseite und du kannst dann halt so Exploits laden und die halt dann per Man-in-the-Middle halt auf die Leitung schicken. Oder du machst halt einen eigenen Webserver auf und verweist dann halt darauf sowas. Und hier geht es halt darum, du gehst auf diese Webseite als Verteidiger sozusagen und anstatt dass dein Browser gehijackt wird, weil da halt ein Zero-Day-Exploit drin ist, sendest du Daten zurück dem Angreifer, dass seine Session sozusagen gehackt wird. Sein Toolkit wird gehackt, indem du halt falsche Daten zurückgesendest. Das ist ziemlich cool, die Idee, deswegen habe ich es ja auch mal gezeigt. Es sind nur 5 Seiten, das kann man relativ schnell durchgucken.
Also so wie ich das interpretiert habe, ist das mehr so die Idee von Backfiring, also von einem zurückschießenden Browser sozusagen oder von einem zurückschießenden Toolkit, was dann praktisch den Angreifer selbst wieder angreift.
Genau, und zwar ist es hier so, man geht auf eine Seite und der Browser antwortet mit bestimmten Headerfeldern, unter anderem ist da
das SQL-Code drin.
Unter anderem ist da ein Feld, das nennt sich Referrer. Und wenn man das halt entsprechend verändert, wenn man da so bestimmten Code reinfügt, dann wird der halt auf der Angreiferseite ausgeführt. Das ist halt schon echt nett. Auf solche Ideen zu kommen, finde ich einfach super genial, dass man halt immer schaut, was gibt's denn noch, was ist da, und nicht immer nur auf der Angreiferseite guckt, was geht dann vom Browser her, sondern halt auch mal in die entgegengesetzte Richtung guckt.
Ja, ich meine, das, halt schon das hatten wir auch schon vor ein paar Jahren, als da so gewisse Würmer rumgingen, wo dann im Endeffekt Sicherheitslücken in den Würmern ausgenutzt wurden, um weitere Malware zu verbreiten. So, genau. Sowas ist das ja im Endeffekt.
Oder auch, halt die Dinger zuzumachen, genau.
Genau.
Das ist,
ja.
Apropos, unsere Polizei hat einen neuen Virus, Trojaner, gelauncht. Habt ihr gesehen?
Gelauncht? Kann man den schon irgendwo runterladen?
Ja, den kann man schon runterladen.
Das
ist ein freier Wildbad.
Ich hab den noch gar nicht updated.
Ja, hast du den noch nicht upgedatet?
Nee, ich hab wahrscheinlich noch den alten drauf.
Oh. Läuft der auch unter Linux oder muss man sich die Source selber dann zusammenbauen?
Muss man selber kompilieren. Das wäre toll. Ja, also nee, du musst den jetzt mit Wine laufen lassen. Ja, großartig.
Genau.
Super. Ja, das gab's ja mal ja. So ein Experiment, wo dann irgendwie so Windows-Viren mit Wine zum Laufen gekriegt wurden. Und ich glaube, irgendwie 80% oder so der Viren haben tatsächlich auch auf Wine funktioniert.
Voll gut, aber dann bist die Wine-Session nicht vorbei.
Ja, dann.
Aber das steht auch zum Beispiel beim Internet Explorer, wenn du den für Wine lädst, dass der tatsächlich vulnerable ist gegenüber bestimmten
Angriffen. Das hatte ich mal in Paketmanagement von irgendeinem Spiel, das hat mich dann, das war glaube ich unter Gentoo, und da hat sich eMerge, also dieses Portage-System, geweigert, irgendein Spiel zu installieren, weil, boah, da sind Sicherheitslücken drin.
Jetzt hat er direkt geguckt, ich habe ausprobiert, da sind Sicherheitslücken.
Ja.
Das ist auch gut. Ja, gut.
Aber jetzt, davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Vom Landestrojaner.
Bundestrojaner, Landestrojaner, keine Ahnung. Jedenfalls,
was kann der jetzt alles so?
Ich habe keine Ahnung. Der Chat hatte das vorhin gepostet und ich
habe. Ach so, dann hast du es einfach nur aufgenommen.
Ich habe das
jetzt einfach. Hast du ja nur konsumiert, ja.
Ich konsumiere ja nur. Weiß nicht, vielleicht kann auch mal jemand kurz den Link posten. Also war irgendwie auf Heise oder sowas, dass irgendwie ein neuer Trojaner aufgetaucht ist und der vielleicht irgendwie von irgendeiner Polizeibehörde oder so programmiert worden ist. Aber so richtig habe ich es auch nicht geblickt.
Ja, ich kann auch einen Trojaner.
Ah, hier, Trojaner angeblich von der Polizei. Neuartiger Trojaner blendet einen angeblichen Hinweis des Bundeskriminalamtes ein. Und der infiziert irgendwie XP, Vista
und Windows 7. Ja dann langweilig. Das ist ja bloß so Scareware-Kram. Das ist ja gar kein echter Trojaner von der.
Der Rechner sei deshalb gesperrt und man muss 100 Euro zahlen.
Na toll, das macht bestimmt die Polizei.
Da gab es mal früher tolle Rootkits, die haben deine Festplatte verschlüsselt und haben dann irgendwie gesagt, überweis irgendwie Geld, damit du dein Passwort wieder bekommst.
Das ist auch super dreist, weil du kannst halt nichts gegen machen.
Ja. Doch das Backup einspielen.
Ja,
genau. Außer das Backup. Das ist ja das nicht vorhandene es sei, Backup
einspielen. Der hat auch dein Backup verschlüsselt.
Genau, alle Network-Shares schnell verschlüsselt.
Ja, egal, welcher, weißt du, das wäre dann cool, so automatisch, du steckst jetzt einen USB-Stick an, wupp, ist er verschlüsselt.
Ja, das die Sache ist, das gibt's ja sogar, es wird verkauft. Und du musst dann, musst dann Zertifikate halt für denjenigen, der das Ding, also das funktioniert so, das habe ich erst vor kurzem gehört, das funktioniert so, du kriegst von jemandem einen USB-Stick und wenn du diese, da sind Dateien drauf, die steckst du in deinen Computer und wenn du die speicherst, auch wieder auf den USB-Stick, dann werden die encrypted. Mhm. Und die alte Datei bleibt halt erhalten. Mhm. Und damit derjenige die neue Datei aufmachen kann, musst du ihm ein Zertifikat ausstellen. Mhm. Und das legst du halt dann nebenher und erst dann kann er die Datei öffnen. Das ist halt besonders für Hochsicherheitskram. Ja.
Also da hatten wir vor einer Weile auch so die Diskussion, wo endet eigentlich die Unternehmensgrenze und so. Das Ergebnis war dann eigentlich, dass die IT und also die IT von einem Unternehmen da endet, wo die letzten digitalen Schlüssel vorhanden sind. Mhm. Also so,
okay.
Also das Netzwerk erweitert sich ja im Endeffekt auch durch VPNs und so weiter. Ja,
genau, also das fand ich echt gar nicht so die schlechte Idee eigentlich. Also besonders, wenn du so Hochsicherheitskram machst.
Ja.
Aber das ist dann...
herrscht dann wahrscheinlich auch wieder proprietäre Technik, wo man nicht weiß, ob es da wieder irgendwie Fehler in der Implementierung gab.
Aber die benutzen wohl GPG und Kram.
Ja, schon, aber ich meine, das kann man auch, also okay, wenn sie GPG direkt benutzen, dann ist wahrscheinlich schon einigermaßen cool, aber...
werden sie nicht, natürlich nicht.
Ja, dann wahrscheinlich werden sie dann wahrscheinlich wieder RSA und sonst irgendwas benutzen, denken, oh, wir sind so schlau, wir implementieren das selber und implementieren irgendwie die Protokolle falsch und dann hat man halt irgendwo Side-Channels, die man dann wieder ausnutzen kann und so weiter.
Ja. Aber trotzdem, die Idee finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Hm. Selbst wenn es eine Security through Obscurity ist.
Ja.
Flydie, dein Artikel der Woche.
Genau, also ich beschäftige mich ja jetzt so in den letzten paar Monaten relativ viel mit JavaScript. Und ich bin da auf einen ziemlich großartigen Artikel gestoßen, der vor kurzem unter Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0 freigegeben wurde. Und zwar geht es da um JavaScript Design Patterns für Beginner. Mhm. Und ja, im Endeffekt ist mir halt persönlich aufgefallen, dass viele Leute versuchen, JavaScript zu programmieren. Also gerade Leute, die aus einem tatsächlichen objektorientierten Umfeld kommen und dann irgendwie viel Java oder C++ früher gemacht haben. Die programmieren JavaScript und wollen das im Endeffekt so programmieren, wie ihre Sprache, die sie davor hatten. Was in den meisten Fällen relativ schlecht funktioniert. Und also gerade für objektorientierte Software, da gibt es ja im Endeffekt auch die klassische Referenz, dieses Gang of Four Buch von Erich Gammer und noch drei anderen, deren Namen mir gerade nicht einfällt.
Die vier.
Ja, genau, die anderen drei.
Die Vierer Gang.
Ja, die Gang of Four halt. Und im Endeffekt erklärt dieser Artikel zum einen mal, was sind Design Patterns, woran erkennt man ein Pattern, wie geht man vor, wenn man ein eigenes Pattern schreibt, und dann erklärt er halt auch so relativ schick mit Source Code und ausgiebiger Erklärung, was man denn so in JavaScript so für Design Patterns anwenden kann und wozu die gut sind. Und das sind dann unter anderem so Geschichten drin wie das Constructor-Pattern, das Module-Pattern, das Revealing-Module-Pattern und so weiter. Und im Endeffekt geht es da halt darum, Wege für einen, also Lösungen für ein gewisses Problem zu finden und denen einen Namen zu geben, sodass man darüber reden kann. Und ich finde, das ist ziemlich gut erklärt, und da kriegt man halt auch mal viel von der Mächtigkeit von der Programmiersprache halt auch mal mit, was man da alles damit machen kann. Jo. Ich habe ihn noch nicht ganz durchgelesen. Ich habe jetzt mal ungefähr die Hälfte durch. Aber
wie viele Seiten sind
es?
Ein paar hunderttausend Pixel.
Das ist ein HTML-Dokument. Ich kann schlicht sagen, okay, wie viele Seiten das sind.
Sind hier jetzt einiges an Zeichen?
Also da sind auch noch genügend Referenzen drin. Wenn man da noch mehr wissen will, kann man sich auch noch durchklicken. Und dann sind da halt auch so Leute verlinkt, die man auch schon relativ gut kennt, wie zum Beispiel Douglas Crockford, der Mensch, der JSON erfunden hat. Also diese JavaScript Object Notation. Und ja, okay, würde ich mal für Leute, die irgendwie mit JavaScript zu tun haben und oder das mal lernen wollen, würde ich das mal empfehlen, dass, wenn sie schon mal mit der Syntax und so weiter bekannt sind, dass sie dann halt sich die ganzen Patterns mal angucken, so dass man halt im Endeffekt weiß, wie man denn da mit JavaScript richtig programmiert.
Jo. Genau. Oder wenigstens mal eine Idee bekommt, was es noch so gibt,
genau,
von dem, was man sonst benutzt.
Weil,
das ist ja immer so eine Sache.
Ja, also die Sache ist ja die, JavaScript ist zwar mehr oder weniger objektorientiert, allerdings halt nicht klassenbasiert. Also es gibt ja in JavaScript nicht jetzt wie in C++ oder in Java oder in Python oder in Ruby. Also das, was man sonst so kennt, die basieren alle auf Klassen, auf dem Klassenkonzept. Und in JavaScript hat man halt das Prototyp-Konzept. Mhm. Wo man halt im Endeffekt neue Objekte nicht anhand von einer Beschreibung durch eine Klasse, sondern anhand von bestehenden Objekten erstellt. Und ich glaube, gerade diesen Unterschied zu begreifen, ist für JavaScript relativ wichtig, wenn man da schöne Software drin schreiben will.
Genau. Jo. Okay, also Essential JavaScript Design Patterns. Gut, dann richtig, zum letzten Punkt für diese Woche, die Picks. Oder ja, Vorstellungen. Und ich habe mir mal eine Serie rausgenommen. Also die gucke ich gerade so ein bisschen nebenbei. Nennt sich Chuck. Weiß nicht, kennt ihr die vielleicht?
Vom Namen. Also ich habe noch keine Folge davon gesehen, aber ich habe schon von Leuten gehört, dass es gut sein soll.
Die Story oder es ist ganz witzig gemacht. Die Basis ist ein bisschen komisch. Da kriegt einer die kompletten Geheimdienstinformationen so von CIA, NSA irgendwie so in den Kopf runtergeladen.
Ich glaube, den Plot kenne ich irgendwoher.
Ja, sowas passiert ja öfter.
Das hört sich ein bisschen nach Johnny Mnemonic an.
Ja, oder so. Keine Ahnung, also irgendwie wird er jedenfalls so.
Dass da kein komischer hackender Delfin drin vorkommt, wahrscheinlich.
Nein, der ist so ein Computer-Nerd und arbeitet in so einem Supermarkt als Leiter von der Technikabteilung da, oder Nerd-Herd nennt sich das, also die Leute, die dann halt so rausfahren. Das ist dann sowas wie die
Geek-Squad, oder?
Ja. Und jedenfalls kriegt er halt irgendwie diese Geheimdienstinformationen da rein und wird dann halt irgendwie super Spion und erlebt da so Sachen, und es ist halt auch alles dabei, von Beziehungen über ein paar witzige Gags und ja, ist ganz lustig, gucke ich gerade. Gibt es, glaube ich, vier Staffeln schon. Ich habe jetzt die erste und die zweite fast geguckt. Und ja, kann man mal so locker weggucken abends, wenn man mal eins verfolgen gucken will. Und ist ganz nett. Also, Chuck.
Wo wir gerade bei Serien waren, wir wollten doch auch mal so einen Podcast
machen. Ja, wir wollten
machen.
So, genau, also, deswegen.
Ich werde schon regelmäßig von Leuten gefragt, wann wir denn endlich mal aufnehmen können.
So. Das ist so, deswegen müssen wir jetzt ab und zu mal so diese Serien.
Ja, nee, ich
so
dachte, das fließt in einen eigenen Podcast.
Ja, ja, echt? Wir können das auch in einen eigenen Podcast machen,
das
aber.
Das wird dann aggregiert einfach in einem großen Podcast.
Das darfst du dann zusammenbauen.
Ja, Ingo, mach mal.
Nee, du.
Du hast dich damit gar nichts zu tun, aber
ja, siehst du.
Serien, sowas gucke ich gar nicht.
Naja, wenn wir alle unsere Sachen umsetzen würden wollen, dann müssten wir, glaube ich, jeden Tag einen Podcast aufnehmen.
Das heißt, ich soll es lieber machen für dich, oder
was? Nein, wir müssen aber jeden Tag einen Podcast aufnehmen.
Achso, ja, mach halt. Auf geht's.
So Montag, Binärgewitter, Dienstag, Talk, Mittwoch, Serien, Donnerstag Quatsch-Podcast, Freitag Pause.
Stimmt, den Quatsch-Podcast wollen wir auch noch machen.
Ja, also
wenigstens mal ein. Das war jetzt irgendwie mal also in unserer Vorbesprechung hatten wir das ja schon mal erwähnt, können wir jetzt vielleicht nochmal, wir überlegen uns mal einen Podcast zu machen, in dem wir irgendwie so 2-3 Stunden nur so Quatsch reden. Also so Zeug, was wir eigentlich vor oder nach der Sendung reden, mal aufnehmen.
Genau. Das, ja. Und ein bisschen lustiger, wir versuchen ja hier immer so ein bisschen ernst zu sein.
Versuchen es.
Betonung liegt auf Versuchen, genau.
Ingo, du versuchst aber nicht hart genug, auf jeden Fall.
Genau, Ingo, du musst härter versuchen. Wir haben uns hier nämlich voll im Griff.
Ja,
klar. Das ist klar. Außer wenn du wieder was super Übles raushaust.
Ich fand das erotisch. Wunderlist, Flydi.
Ja, also ich habe schon so mehrere Dinge ausprobiert, um mir irgendwie Sachen zu merken. Weil ich glaube, jeder kennt das Problem, jetzt gerade zum Beispiel bei den Picks oder beim Artikel der Woche. Ich lese irgendwie einen Artikel und denke, oh, der ist aber ganz schön gut. Und dann schließe ich das Tab, weil ich ihn gelesen habe. Und
dann ist er weg für immer.
Irgendwann brauche ich ihn dann mal wieder. Und dann fallen einem so, wenn man...
Dann muss man die Suchmaschine bedienen.
Ja, genau. Und nicht nur das, sondern man weiß ja nicht mal unbedingt...
worum ging's? So ungefähr. Man findet es jedenfalls nicht mehr.
Ich wollte nicht sagen, dass man es nicht findet, sondern es fällt einem dann meistens erst dann ein, wenn man es gerade nicht braucht. Aber wenn man jetzt irgendwie mal so einen Pick oder so einen Artikel braucht oder so, dann fällt einem das meistens so ad hoc nicht ein. Und da habe ich das jetzt mal ein bisschen ausprobiert mit so einer Applikation, die so To-Do-Listen anlegen und verwalten kann und die übers Netz mit der Wolke synkt.
Also eher To-Do-Liste als irgendwie was anderes.
Genau.
Weil es gibt ja immer die zwei Ansätze. Es gibt einmal eine To-Do-List und einmal gibt es halt Wissen speichern.
Richtig.
Und abrufen.
Genau, also ich benutze das Ganze jetzt irgendwie für meinen ganzen Kram, den ich zu tun habe. Damit ich da dran denke, also zum Beispiel muss ich jetzt wissen, dass ich irgendwie spätestens morgen meinen Router umstellen muss, weil sonst mein Internet nicht mehr geht.
Das wirst du merken.
Das würde ich merken, aber das weiß ich jetzt auch schon vorher, weil
das bringt dir halt nur gar nichts, weil du bis dahin warten musst, bis du kein Internet mehr hast.
Nee, nein. Muss ich nicht, ich habe ja schon zwei Leitungen.
Du hast ja schon zwei, na dann passt das.
Ist auch toll.
Ja, redundantes Internet ist ein ganz anderes Wohlfühlgefühl, weil man weiß, selbst wenn das DSL kaputt ist, hat man immer noch das Kabel. Aber zurück
man muss es nur einrichten.
Zurück zum Thema. Also ich benutze es hauptsächlich, um mir so To-Dos einzurichten und gerade wenn wir jetzt spontan irgendwie, ich sitze in der Bahn und mir fällt ein, oh, ich habe jetzt hier vor einer Weile mal Tool XYZ gesehen, was ich ganz cool finde, das könnte ich doch mal hier in der Sendung empfehlen. Dann hole ich mal kurz mein Telefon raus und speichere das Ganze da drin ab. Und das mache ich mit dieser Applikation namens Wunderlist. Das ist irgendwie ein Startup aus Berlin, die machen das. Das bieten die momentan auch kostenfrei an. Ich habe keine Ahnung, wie die das finanzieren. Muss ich dazu sagen, weil...
Wahrscheinlich hatten sie davor ein Startup und das für 12 Gajillion Dollars verkauft.
Einfach. Nee, das ist ja jetzt ein Startup. Also ja, ich vermute mal, die werden jetzt irgendwie gerade finanziert oder so. Genau, und da gibt es Applikationen für, leider nicht für Linux, aber da gibt es eine Web-Applikation für. Also man hat im Endeffekt eine Web-Applikation, man hat es für Android, für iOS, für Mac und für Windows, glaube ich. Die benutzen da für ihre Entwicklung auch JavaScript, was ich ziemlich cool finde eigentlich. Und die benutzen da so ein auch Open-Source-Framework namens Titanium Accelerator, über das ich mal ausführlicher vielleicht nächste Woche oder so berichten kann. Da habe ich nämlich auch schon mit an Dingen dran entwickelt, also beziehungsweise an Modulen da dran. Ich finde, das ist ganz schick und einfach gehalten und macht im Endeffekt nichts anderes als Listen an, To-Do-Listen anlegen, da irgendwelche To-Dos reinschreiben und die übers Netz zünden.
Okay, aber du hast dann nicht so die Möglichkeit oder das ist nicht so angedacht, dass du dann dahinter mehr Informationen sozusagen verwaltest als, nee. Als
nur also es To-Do-List. Also es ist nicht so, du könntest.
Es ist eine To-Do-List.
Du gehst jetzt zu Punkt X und dann erinnert der dich noch dran, hey,
doch,
wenn du an dieser Geo-Koordinate bist.
Aber das meine ich tatsächlich gar nicht, aber das ist auch ein cooler Use Case.
Oder sowas, also was Getting Things dann macht hier, wenn du die Aufgabe zusammen erledigt hast, dass du das insgesamt erledigt oder du musst noch das machen, bevor du das machen kannst.
Nee, also das ist so tatsächlich ziemlich einfach gehalten. Man kann die einfach in Gruppen anordnen. Man kann da so Items reinlegen, so To-Dos. Und man kann die im Endeffekt editieren und kann da so einen Datum reinschreiben, bis wann es erledigt sein soll. Und man kann dann halt auch noch sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie informiert werden, wenn dieser Termin ansteht.
Hört sich so ein bisschen nach Outlook an.
Ja, nur, dass es halt irgendwie synkt und auf allen möglichen Geräten funktioniert und halt nur diese eine Funktionalität halt hat.
Das ist eine eigene App ist.
Genau. Und wenn man da irgendwie gerade unterwegs ist und keinen Rechner dabei hat, dann kann man auch irgendwie sich in die Web-Applikation einloggen und das ist dann halt auch schön eine schöne JavaScript-Applikation, die genau dieselbe Funktionalität bietet. Mhm. Und ja, also ich habe das jetzt mal ausprobiert für gerade so, also so irgendwelche hochpersönlichen Daten möchte ich da jetzt nicht hinterlegen, gerade weil das halt irgendwie die Daten bei einer fremden Firma liegen.
Ja, das ist halt immer die Sache.
Eigentlich
will man das ja, aber eigentlich hat man ein schlechtes Gefühl.
Ja. Auf der anderen Seite hat die Firma ihren Sitz in Deutschland, wo
kannst vorbeigehen und den auf die Fresse hauen.
Ja, erstens das und zweitens sind in Deutschland ja die Datenschutzgesetze ein bisschen strenger als
Frage
irgendwie
ist halt
in
immer,
manchem Ausland.
Ob die eingehalten werden.
Das ist auch eine Frage.
Ja, da bekomme ich tatsächlich relativ oft was mit. So, ja, es gibt diese Firma die haben eigentlich diese Bestimmungen, die sie einhalten müssen. Aber wenn man dann tatsächlich mal genau hinguckt, dann merkt man, okay. Es ist gut zu wissen, dass die Daten da so gut gehandhabt werden.
Was das Ganze dann zusätzlich noch kann, ist auch so diese Social-Funktion, dass man im Endeffekt halt mit Leuten, die man da in seiner Freundesliste hat, Listen teilen kann und so zum Beispiel Projektarbeit, sich To-Dos für Projekte schreiben kann und so Geschichten. Ich habe das jetzt mal so 2 Wochen ausprobiert, bin damit bis jetzt einigermaßen zufrieden.
Ja, das ist immer die Frage, ob man es durchhält. Also das ist einmal ob man es durchhält und ob es dann convenient genug ist.
Also ich sag mal so, das Ganze ist jetzt momentan einfach genug und macht genau den einen Zweck, den ich brauche, gut genug, dass ich es tatsächlich auch benutze. Mhm. Und dadurch, dass es halt überall synkt und ich das irgendwie auf meinem Telefon und auf meinem Computer und irgendwie in einer Web-Applikation habe, funktioniert das eigentlich ganz gut, ja.
Ja, also was ich immer das Problem habe, ist, wenn es dafür eine extra App ist, dann ist es für mich schwieriger, das irgendwie durchzuhalten. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin bei mir wieder umgestiegen auf eine To-Do-File, die am Anfang, wenn ich eine Shell starte, gecuttet wird, weil es tatsächlich was ist, was ich noch wahrnehme. Und den Rest ist halt relativ schnell bei mir so, dass ich es irgendwie vergesst die To-Dos irgendwie weiter zu pflegen. Und das To-Do ist halt so, wenn ich es nicht mache, dann nervt es mich, weil es halt relativ viel das, was am Anfang einfach ausgegeben wird, wenn eine Shell gestartet wird. Und das ist dann der Ansatz.
Ist natürlich auch ein Weg.
Das ist dann der Ansatz und das wird halt über Dropbox dann.
Yeah. Also bei mir geht es halt oft so, dass mir dann teilweise Sachen, also wenn man jetzt mal überlegt, was muss ich in der nächsten Zeit noch tun, so wenn man irgendwie in der Bahn sitzt und sonst nichts zu tun hat, dann finde ich es halt ganz praktisch, dass ich dann einfach mein Telefon rausholen kann und das kurz reintippen kann. Und halt, gut, ich lese hier gerade im Chat, dass andere das mit Notizen Blöcken machen, das geht wahrscheinlich auch, aber bei mir ist dann meistens so, dass wenn ich so einen Block unterwegs dabei habe, den vergesse ich entweder, lasse ihn irgendwo liegen oder irgendwie es läuft Kaffee drüber oder er verranzt irgendwie, weil er lose im Rucksack rumfällt und irgendwie hat das bei mir bis jetzt noch nie so wirklich funktioniert. Zudem bin ich auch nicht so der Typ Mensch, der dann in der Bahn mal seinen Block rausholt und anfängt da Sachen reinzuschreiben. Ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Gewohnheitssache oder keine Ahnung, aber also für mich funktioniert das, einfach, das Ganze einfach mit dem Internet.
Verschiedene Typ Mensch,
ja, ist also ganz einfach. Für mich funktioniert das mit dem Internet-Sync eigentlich momentan
ziemlich gut. Wenn du halt einen Blog hättest, der irgendwie schweineteuer gewesen ist, für 500 Euro oder sowas, dann würdest du den wahrscheinlich auch besser benutzen.
Nein. Ja, es gibt.
Denke ich schon.
Nee. Ja, es gibt ja dann diese...
Wenn dein Blog so teuer ist wie dein Telefon, denke ich, würdest du...
Du, ich habe ja, hab ja zum Beispiel auch so einen digitalen Stift und da sind die Blöcke dann insgesamt ja auch nicht so billig und machst du trotzdem nicht.
Oh, okay, du hast mich überzeugt. Ja.
Dein Pick, Felix.
Mein Pick
Felix.
Ist... Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen einfallslos. Aber ich habe es letztens gebraucht und zwar XEV, X-Event. Das ist ein Tool für den X-Server, der mitschneidet, wenn du, also es erscheint so ein kleines Fenster, wenn man es aufruft und alles, was man da drin macht, wird mitgeschnitten und auf der Konsole ausgegeben, was gerade passiert ist. Zum Beispiel, man bewegt die Maus und es wird dann halt gesagt, welche Events gefeuert werden, damit der X-Server sich so verhält, wie er es halt gerade macht. Oder man drückt halt die Shift-Taste und dann die Windows-Taste dazu. Um halt bestimmte Tastenkombinationen zu starten und man sieht halt genau, welche Events dafür gefeuert werden müssen, damit genau das passiert. Ich habe das in der letzten Woche gebraucht, weil ich habe eine kleine Tastatur gehabt oder ich habe immer noch eine kleine Tastatur, eine Bluetooth-Tastatur und die hat halt so ein paar Tasten, wo drauf steht ja vor, zurück und lauter und leiser. Und ich wollte halt gern wissen, was diese Tasten überhaupt auslösen beim X-Org. Und ich habe die halt angeschlossen, ist halt dieses Fenster aufgepoppt und dann habe ich halt mal ausprobiert. Und das ist tatsächlich so, dass der X-Org speziell für zum Beispiel lauter und leiser tatsächlich Events feuert, die so heißen. Also das ist eine Taste, die nennt sich halt lauter und leiser, was ich davor zum Beispiel gar nicht so mitbekommen habe, weil ich es nicht benutzt habe. Oder vor, zurück im Media Player. Ja, möchtest du auch?
Nee.
Doch, jetzt möchte ich es auch wissen.
Nein, auf keinen Fall. Einfach.
Okay.
Ich habe gerade was Lustiges im Internet gesehen.
Oh shit,
das Internet, dann noch weiter. Lustig. Ja,
weitermachen. Genau, und das ist tatsächlich mal nett, um zu sehen, wie tatsächlich der X-Org innerlich funktioniert und wenn man zum Beispiel irgendwelche Tasten hat, die man zum Beispiel mit X-Mod-Map neu auf andere Tasten mappen will. Zum Beispiel man hat eine Windows-Taste, aber man möchte gerne, dass sie sich verhält wie eine Shift-Taste zum Beispiel. Dann
oder
kann
Escape.
Dann kann man nachschauen mit, oder Escape, ja. Aber die Windows-Taste für Escape ist auch irgendwie doof.
Aber zum Beispiel
ja, zum
Caps Lock.
Genau, Caps Lock für Escape. Man will gucken, Was passiert denn, wenn ich Caps Lock drücke und dann steht da ja, das ist der Symlink so und so und dann kann man den halt mit X-Mod-Map so umbiegen, dass das Ding halt Escape macht.
Okay.
Und das ist ganz nett, das ist auch schon garantiert schweinealt, so alt wie das Internet selbst.
Okay, also XEV, X-Event.
X-Event. Ich habe es mir tatsächlich in meinem Wissensspeicher abgespeichert, dass ich es und gerade nachgeschaut. Ich benutze ja, wie gesagt, das Tiddly-Wiki immer noch. Und es funktioniert
das heißt, immer. Wie gesagt, ich dachte, also du benutzt nur für die To-Dos, die deine
Tatsächlich nicht für To-Dos, sondern für Sachen. Für
Sachen, die er sich merken will.
Sachen, die ich mir merken will. Okay. Zum Beispiel, ich habe ich will mir eine Festplatte partitionieren und verschlüsseln und ein Software drüber jagen. Und dann gibt es halt irgendwie 6 oder 7 Commands, die du halt immer machen musst. Mhm. Und die sind dann halt einfach, die kann man da relativ schnell zusammenfassen und der macht es dann halt in Wiki-Syntax und man kann es durchsuchen. Und das ist eine File.
Was super. Ja, ich habe, also gerade bei so Sachen habe ich früher zumindest die Vorangehensweise gehabt, dass ich es mir irgendwie notiere, wie es geht und dann mal versuche, einen Blogpost rauszuschreiben, dass irgendwie andere Leute auch was von haben.
Ja, klar. Also das Problem ist halt bei Blogposts, ich habe das Problem, dass wenn ich auf einen Blogpost gehe, dann ist da mir zu viel Bloat. Ich weiß ungefähr, was die Sachen machen, aber ich weiß halt nicht mehr, wie ich sie benutze. Und wenn da halt dazu steht, ja, bei jedem Blogpost, ja, du musst jetzt hier in den und den Ordner wechseln und dann musst du LS machen und das musst du dann, keine Ahnung was, dir anschauen, dann interessiert mich das nicht. Ich will einfach bloß wissen, wie diese konkreten Tools verwendet werden. Und da ist mir in den meisten Blogposts zu viel Bloat.
Ja.
Und
zu viel Gelaber ringsrum.
Genau, zu viel Gelaber.
Ja, zu viel. Infos.
Ja, zu viel Informationen, die mich gerade in dem Moment nicht interessieren und deswegen habe ich halt ein eigenes, was aber tatsächlich nur ich mit was anfangen kann. Also wenn ich es irgendjemand anders geben würde, dann wäre da so, okay, das sind irgendwelche Commands, die irgendwie keinen Zusammenhang haben. Aber für mich ist einfach wieder der Anschub, dass ich wieder ungefähr weiß, was ich machen muss und welche Schritte ich nicht vergessen darf.
Okay.
Genau.
So viel.
TiddlyWiki und XTV.
Okay, dann noch eine Sache, die ich gerade aus dem Chat rausgenommen habe. Die neue Ausgabe von Pioneer One ist draußen, also Episode 3. Gibt es kostenlos im Internet, kann man sich so runterladen. Ist so ein Crowdfunded-Projekt, wo einer vom Mars kommt. Ganz lustig gemacht. Also die ersten zwei Folgen waren schon raus und jetzt gibt es halt die dritte. Und dann weiß ich schon, was meine Abendunterhaltung wird. Sehr guter Hinweis. Pioneer One Episode 3. Gut, das war Radio Fuchs Talk 126. Vielen Dank fürs Zuhören. Wünschen euch.
Hattest du nicht auch noch einen Pick?
Ich habe schon gesagt.
Ja, doch gerade gesagt.
Ach, dieses, Chuck. Diese Serie.
Ach so, das habe ich jetzt gar nicht
mitbekommen. Hast du gar nicht mitbekommen? Der Superheld, der Superagent, der Bilder in seinen Kopf geladen
jetzt
bekommen
hat. Jetzt
kommt
es wieder, da war was, ja.
Okay. Ja. Alles klar, super. Ganz lustige Serie, so geekig, also auch so. Die Story ist ein bisschen komisch, aber es ist, hat was mit Geeks und hat lange durchgehalten, also.
Muss gut sein.
Ja, aber es heißt, muss gut sein, aber es ist, gibt ja viele Serien, die dann schon nach einer Staffel aufhören und die hat es wenigstens ein bisschen länger geschafft. Okay.
Okay.
Dann bis nächste Woche, wie immer eine schöne Zeit, passt auf euch auf. Bis dann.
Ciao. Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B-Linux
und Tarent
Fairtrade Software.